Hallo zu Geekzone. Heute mit dabei der Philipp.
Hallo.
Und der Tax.
Hi zum Sommerpodcast, würde ich jetzt sagen, oder? Ganz offiziell.
Das kannst du laut sagen. Ja. Hier hat es 35 Grad gefühlt. Und der Christian.
Hey ho.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Ja, du hast gerade schon gesagt, bei mir ist es gerade, ich habe jetzt hier auch das Fenster zu, man muss ja nicht jeder im ganzen Dorf hören, was ich hier für Scheiße von mir gebe. Hier wird es gerade richtig warm, richtig hot in hier. Wir hatten sogar vor ein paar Jahren mal eine Folge, ne? Die hieß It's Getting Hot in Here, da war es, glaube ich, auch sehr heiß. Und heute haben wir mal wieder so eine Folge. Deswegen, und jetzt kommt es wieder, jetzt wird der Christian gleich sagen, deswegen wird es heute nur eine kurze Folge. Wir werden uns halt ranhalten, ich werde halt wieder die Uhr so richtig im Blick haben, nachdem wir das letzte Mal so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, muss man jetzt schon sagen, da waren wir wieder in Überlänge unterwegs, werden wir dieses Mal schon mal versuchen, wieder die 1,30 anzupeilen. Aber natürlich, Content is King, wenn wir länger brauchen, dann ist halt so, gell? Dann geht es aber auch um was ganz was Wichtiges. Gleich mal vorneweg. Wir werden heute eine Premiere haben, etwas ganz Besonderes. Und zwar hinten raus, zum Ende hin, werden der Philipp und der Christian, und der Tax will unbedingt dabei sein,
ja, ich will schon hören. Ja.
Einen Alan Wake inklusive DLC, besonders wahrscheinlich sogar DLC, Spoiler-Part machen.
Ja, und Soundtrack kann ich mich gar nicht mehr erinnern, deswegen nur die.
Für euch der große Vorteil, da muss man nichts skippen oder sonst was. Ich gehe dann auch erstmal raus, ne? Ich höre mir das nicht an, weil ich will ja unbedingt die Games noch zocken, deswegen ich will mich da jetzt nicht spoilern lassen. Und dann werden die beiden dem Tax erzählen, was da so in dem DLC abgeht. Genau, das hat man bisher noch nicht, eigentlich ganz schlau, oder? Wenn wir eh nur einen Spoiler-Part haben, dass wir den nach hinten setzen, da kommen wir auch erst in der Folge 87 drauf.
Ja, das ist später als nie, ne?
Ja, eben, wir entwickeln uns. Es ist halt wirklich kontinuierliche Verbesserung hier bei uns. Aber was bleibt gleich? Was ist das Allerwichtigste in jeder Folge? Und jeder freut sich drauf. Der Getränke-Part. Und wir beginnen. Bei so heißem Wetter ist es fast schon obligatorisch, tags, was du trinkst.
Ja,
deswegen,
das ist ja eh so klar.
Klär uns auf.
Ich habe tatsächlich zwei Tage vorher jetzt hier Eiswürfel vorbereitet.
Man hört's.
Ich hoffe, man hört es auch einigermaßen. Und ich habe heute wirklich eine extra Portion Ingwer super fein geschnitten. Hatte ich richtig Bock drauf. Ja, weil
hast du
sonst
da so ein Filetiermesser?
Ja,
so ein Ingwer-Filetiermesser?
Nee, eigentlich.
Warum super fein?
Warum super fein? Dass einfach mehr Ingwer-Aroma ins Wasser kommt, infused.
Mehr Fläche,
ja,
sozusagen.
Genau. Und dazu naturtrüben Apfelsaft. Nee, ist völlig fein. Also, genau.
Schmeißt du den Ingwer da einfach rein? Jetzt muss man ja, weil du ja schon der Ingwer-Fachmann bist, muss man da schon mal tiefer nachfragen. Sonst ist es eigentlich jedes Mal, dass du.
Genau, ich könnte mir eigentlich stampfen und drauf beißen, aber.
Ja, genau.
Aber es ist tatsächlich dann die Phase so, wenn ich es dann ausgetrunken habe und nicht genügend Wasser in der Nähe ist, dann fange ich an, auf dem Ingwer rumzukauen. Ich zuzel den auch aus.
Ah, okay. Also du holst dir den danach nochmal und dann wird da drauf rumgekaut wie auf dem Kaugummi. Aber das ist nicht so, dass du dir vorher irgendwie da Ingwer reinpresst. Kann man
kann man auch machen. Ja. Ich war letztens mal auf einer Veranstaltung, gab es dann Ingwer-Shots.
Ingwer-Con, die Ingwer-Con 20.
Ja, und dann dachte ich, ach ja, ist ja harmlos. Und dann war das echt so ein Stamperglas Ingwer oder ein bisschen mehr. Und es war so intensiv, also super scharf.
Ingwer-Shot,
der hatte ordentlich Umdrehungen. Ja.
Also in der herbstlichen Erkältungszeit, da hole ich mir schon gerne mal so einen Ingwer-Shot, auch wenn es vielleicht gar nichts bringt, aber fürs Mindset.
Die waren halt frisch gemacht, also das war halt geil, gell? Also so.
Ist halt fürs Herz, Peter, das ist nur fürs Herz. Halt.
Ja, fürs Herz und natürlich für die Abwehrkräfte, klar, man fühlt sich danach wie gestählt, wenn man den runtergezwungen hat.
Und ich war heute noch im Supermarkt und dachte, ich kaufe mir jetzt noch echt so einen geilen Energy-Drink. Und zwar gab es diesen Red Bull, wie heißt der, so ein Blue Bla irgendwas?
Boah, das habe ich noch nie getrunken.
Mhm.
Also eine spezielle Sorte, oder wie?
Ja, also 9. Aber nee, dann habe ich mir gedacht, trinkst du irgendwas fertig. Dann
das wäre jetzt auch das jetzt Premiere, wenn du hier mit Energy Drink im
Post. Vielleicht das nächste Mal.
Ja, krass. Ja, also IngwerCon, dann nächstes Jahr sind wir dabei. Da geht die Geekson auf die IngwerCon mit dem Tax zusammen. Nice. Dann sage ich, was ich trinke. Ich habe was mega Ungesundes. Ich habe kein Bier oder sowas. Ich habe keinen Alkohol. Setze ich wieder auf Christian und Philipp vielleicht. Aber ich habe mir ein Prime geholt. Und zwar, habt ihr Prime schon mal probiert, die Prime-Drinks? Gar nicht?
Ich habe es nur stehen sehen und ich fand, das sah so seltsam aus, deswegen wollte ich es nicht probieren.
Ihr wisst ja, dass ich bei Getränken etwas speziell bin. Also ich mag schon gern, also ich trinke auch kein Gönnergy und so, die dürfen schon süß sein und so weiter und so fort. Die Prime-Dinger sind schon auch sehr süß, aber ich finde, die bringen geile Geschmäcker rein. Ich habe jetzt hier einen, der nennt sich einfach nur Lemonade, der ist ganz gelb, ne? Ganz gelb mit schwarzem Aufdruck, passt auch zu meinem präferierten Fußballverein. Und der schmeckt echt wie so eine ganz geile, frische Limo. Und wenn der eiskalt ist bei so einem Wetter, ja, finde ich den echt ganz cool. Aber ist halt, glaube ich, nicht so gesund. Aber es ist mir jetzt auch egal. Ne? Alles für den Podcast. Aber grundsätzlich, die Prime-Dinger kann man schon mal probieren. Besonders, es war ja anfangs so, da gab es ja Prime bei uns wirklich so komisch exklusiv, ganz bescheuert, zu überhöhten Preisen. Und jetzt gibt es ja wirklich an jeder Ecke im Supermarkt seit ein paar Monaten.
Aber sind die nicht immer noch recht teuer?
Also nee, ich habe die gar nicht.
Vor ein paar Wochen mal beim Edeka gesehen, also das zumindest überall. Aber ich dachte schon, der hätte noch über 3 Euro oder so
gekostet. Nee. 1,50.
Ich glaube, okay, 1,50.
Ja, das geht. Ja. Ganz normaler Softdrink-Preis jetzt, zumindest bei uns hier auf dem Land. Vielleicht werdet ihr da in der Stadt noch abgezockt.
Das kann natürlich sein.
Aber genau, ich finde es eigentlich ganz geil. Und jetzt gerade bei der Hitze habe ich jetzt richtig Bock auf diese Lemonade. Und dann gibt es noch Wasser. Ja, Christian, was ist jetzt? Ja. Jetzt
Challenge accepted. Ich bin genauso ungesund wie du unterwegs. Ich habe halt kein Bier, weil ich habe letzte Woche meine letzten Biervorräte aufgetrunken und war seitdem auch nicht mehr irgendwie beim Getränkemarkt. Nee, leider. Und deswegen habe
ich. Das hat sich jetzt seltsam angehört.
Was denn?
So, ich bin genauso ungesund wie du unterwegs. Ich habe nämlich kein Bier.
Ja, nein, ich habe, weil du hast ja auf Bier gehofft bei mir sein. Das war
falsch formuliert.
Und warum ich genauso ungesund bin wie du, ist, weil ich nämlich einen Monster Energy Drink habe, und zwar den Juice mit Monster Energy und Juice. Der ist irgendwie so mit Maracuja oder
Mango. Mal probieren.
Der ist voll geil. Aber der ist halt, glaube ich, mit Zucker. Deswegen.
Das halt, ja, mal probieren. Probieren durch die schon mal. Nur.
Mega süß wie alle Monster, aber ich finde den voll geil. Danke. Genau, danach brauche ich eben Wasser, weil damit ich das irgendwie rausspülen kann, das süß ausbauen.
Ah. Yes. Sehr geil. Na, Fips.
Ja, wie gesagt, bei mir ist heute nicht so einfach. Ich habe ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich war nämlich an so ein paar Orten, wo ich sonst nicht so oft bin, zum Beispiel gestern in Freising. Und ich habe 2-mal Biere gekauft für den Podcast. Und jetzt habe ich hier 7 Flaschen Bier. und habe das aufgefüllt mit einer Flasche Spezi und in 2 von meinen tollen Styropor-Dingern verteilt, steht das jetzt neben meinem Schreibtisch. Und ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich Durst habe, dann werde ich einen von euch auffordern, mir eine Zahl 1 oder 2 und eine Zahl von 1 bis 4 zu nehmen. Okay. Nennen. Und
sehr gut.
Je nachdem trinke ich dann das entsprechende Getränk.
Okay, hast du gerade Durst?
Ja, bitte. Also.
Okay, ich sag 2.
Der Tag sagt die andere. Drei?
Ja, ich wäre für die 3 gewesen.
Flasche Nummer?
Die 3.
Flasche Nummer 3?
Mhm. Flasche Nummer 3 im Karton Nummer 2. Ist der Zonk?
Nein, das ist nicht der Zonk. Also ich habe den Ablösch-Spezi auch.
Also der Harry Weinfurt.
Wäre jetzt krass, wenn du zum Spezi anfängst.
Ich habe einen Grünbacher Benno Schard Braumeister Weiße.
Voll geil.
Aber Weißbier auf jeden Fall.
Es ist fast bis auf 1. Nee, es sind auch 2 so komische Franzosenbiere dabei.
Okay. Hast du so Überraschungsboxen jetzt? Überraschungsbierboxen?
Quasi. Ich meine, ich weiß natürlich, was insgesamt drin ist, aber ich lasse mich überraschen, was ich davon tatsächlich trinken muss. Und hoffe, dass ich nicht so schnell so viel durst habe. Aber es ist so warm hier.
Es ist wirklich warm. Deswegen, ja, wir trinken einfach jetzt so viel es geht. Und deswegen, du trinkst 5 Biere mit.
In Kürze sagen, ja genau, für jeden von euch eines, kann ich euch sagen, was die Grünbacher Braumeisterweiße am Glas beherrscht.
Ja, wird dir jetzt gerade eingeschenkt in ein wunderbares Weißbierglas.
Man hört das wahrscheinlich
nicht. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt erstmal Discord rausfiltern und später dann noch das Processing. Also ihr stellt euch einfach vor, der Philipp schenkt gerade gekonnt. Also wirklich, ihr habt noch niemanden gesehen, der es so gekonnt drauf hat, ein Weißbier ein.
Vor allem kaum jemanden, der es so gekonnt drauf hat, das wieder leer zu machen.
Jetzt ist er ist schon fertig. Jetzt versucht er noch den letzten Schaum gerade aus der Flasche noch. Jetzt dreht er die Flasche so
gekonnt. Perfekte Vermutung, Peter. Perfekte
Vermutung. Jetzt dreht er gerade die Flasche so und dann wird nochmal drüber gehalten. Dann gehen auch die letzten Tropfen noch oben in den Schaum rein mit der Hefe.
Das ist wie beim Pipi machen mit den letzten Tropfen. So, jetzt sage ich mal zum Wohl, meine Herren.
Ja, Prost, Philipp. Ja, genau. Ich trinke auch noch einen großen Schluck und dann gehen wir rein in den Content. Für alle, die die Getränke-Sektion nicht so gerne mögen. Liebe Grüße, Chris.
Pech gehabt.
Die war heute wieder etwas länger, aber jetzt geht es gleich los. Und zwar richtig, richtig. Ich trinke nochmal schnell. Mhm. Ah, so. Und Philipp, wie ist es?
Lecker. Bisschen leicht säuerlich, nicht so fruchtig, aber lecker tatsächlich. Erfrischend jetzt, passt genau zum Wetter.
Passt säuerlich, passt doch gut. Ja, super geil. Dann, Philipp, Christian, ihr habt einen Film geschaut. Erzählt mal. Ihr habt was geschaut, was Neues, ne? Vielleicht hat es der Tags auch gesehen, weiß ich gar nicht.
Vielleicht hat er sogar mitgeguckt, ja. Ich glaube, der ist sogar schon vom letzten Jahr.
Ja, aber er kam jetzt im Streaming, oder?
Aber, genau, also wir reden von Thanksgiving. Von Eli Roth. Eli Roth kennt man ja auch. Das ist ja so einer, so ein Zögling von Tarantino. Und hat bisher etliche Filme produziert. Cabin Fever oder halt gemacht, Regie geführt, besser gesagt, sorry. Cabin Fever 1 und 2, glaube ich sogar auch. Und hier, was hat er noch gemacht?
Eli Roth, der hat doch auch in Glorious Bastard mitgespielt.
Der hat da mitgespielt, genau, weil er halt
genau.
Eben
so ein Fan. Was war denn das Bekannte von
Hostel,
ihm?
Hostel war das
Bekannte. Hostel natürlich.
Ich habe vorhin noch gerade, genau, gerade im Kopf gehabt.
In Glorious Bastards, dann macht er ja gerade den, ist er gerade an dem Borderlands-Film beteiligt, der irgendwie nächstes Jahr, glaube ich,
kommt. Auch beteiligt. Und dann hat er so eine sehr gute, also eigentlich eine ziemlich gute Serie gehabt, History of Horror heißt die. Die ist bei uns nie erschienen, leider. Wo es jede Folge ging es um ein gewisses Genre, Horror-Subgenre, und dann hat er ganz viel mit Filmemachern und Schauspielern und sowas da drin geredet. Das war ziemlich cool. Also
ich schaue gerade nochmal, was ich übersehen habe. Er hat hier auch Death Proof war er mit dabei. Also hier das Grindhouse-Feature.
Ja, das vom Tarantino der Teil. Naja, mit Tarantino. Dabei, also nicht wirklich beteiligt, glaube ich halt. Also wie gesagt, der Tarantino hat den immer ziemlich hoch.
Irgendwie war er schon beteiligt.
Der hat noch so ein Aftermath, war noch so ein Erdbeben-Horror irgendwie, den er wohl auch mitgebracht hat. Also ich fand den schon immer ganz toll, aber der wurde immer so wahnsinnig hoch gehypt und ich fand die
Filme übertrieben dann im Nachhinein, gehypt auf jeden Fall.
Genau, im Nachhinein nicht so gut wie der Hype. Also die wurden dem Hype nicht gerecht und deswegen war ich auch bei Thanksgiving erstmal sehr, sehr.
Aber noch ein Trivia-Fact für euch. In den Glorious Bastards ist er ja Darsteller und hat auch die Regie geführt von diesem Film im Filmsegment Stolz der Nation. Der in dem den hat er, genau, hat er die Regie geführt.
Ach, ich mag seine Sachen in der Regel schon ganz gern. Also den riesen Hype kann ich nicht nachvollziehen.
Richtig, ja.
Aber
also es war halt immer oft durch Skandale. Hostel war halt durch seine Skandale getragen.
Ja.
Aber ansonsten ist der Film halt weder besonders gut noch wirklich. Also ich meine, er hat ein paar brutale Szenen, aber da geht erstmal eine Stunde gar nichts, weil es die ganze Zeit nur diese Jugendlichen, die sich durch irgendwelche Hostels bumsen, dazu gezeigt werden. Und das kasst mich immer so wahnsinnig an, so lang.
Ja, wie gesagt, also so richtig super krass geil fand ich es auch nicht. Cabin Fever mochte ich zum Beispiel sehr gerne.
Ja, schon sehr gerne, ja.
Auch lustigerweise auch die Woche noch geguckt, war hier dieser von 2018, dieser Death Wish mit Bruce Willis. Mhm. Den ich mal als der letzte Film mit Bruce Willis bezeichnen würde, in dem er noch so spielt, wie ich ihn von früher kenne.
Okay, krass. Aber der ist auch von ihm.
Also,
der
hat auch Regie geführt.
Auch von ihm, ja.
Okay. Ja.
Das habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt.
Ja, da bin ich jetzt aber gespannt, was
Thanksgiving kann. Genau, jetzt reden wir über das Thanksgiving. Philipp, willst du, was da, wie war es, hast du von dem gehört, hattest du Erwartungen und dann gehen wir mal rein.
Null. Also ich bin da komplett ohne Erwartungen rein. Mhm. Ich habe da auch gar nicht, der tauchte halt auf einmal auch bei mir in der Amazon-Bubble auf. Mit dem Hinweis, kannst du doch mal gucken, ist vielleicht ganz lustig. Und ich bin tatsächlich ohne irgendwie irgendwelche Erwartungen rein. Ich habe dann danach, kurz vorher habe ich noch mitgekriegt, dass auch der ja auf so einem Fake-Trailer beruht von Grindhouse.
Richtig, der war bei diesem Grindhouse-Fake. Deswegen wahrscheinlich bei Death Proof. Da war nämlich Thanksgiving als Fake-Trailer dabei.
Ich kann mich an den Trailer erinnern, weil Grindhouse habe ich richtig geliebt.
Und es geht halt tatsächlich um Thanksgiving, ja, also so zur Zusammenfassung kurz. Bei irgendeinem Thanksgiving-Fest werden halt ganz furchtbar viele Menschen umgebracht und ein Jahr später geht dann quasi die Nummer wieder los. Um das jetzt mal ganz banal runterzubrechen, was es natürlich ein bisschen vereinfacht.
Weil es ist schon sehr vereinfacht. Also ich würde noch ganz kurz meine Meinung, also meine Haltung zu den Filmen, weil ich habe nämlich den Echtzeit, keine Ahnung, seit einem Jahr geistert der schon durch die Horror-Bubbles und so durch und gesagt, ja, boah, super und ganz geiler Film und bitte gucken und so. Und dann habe ich da immer schon geschaut, ja, wann kommt denn der? Und ich glaube, der war dann natürlich nicht im Kino. Und dann habe ich gesagt, na, ist der wirklich so gut? Hey, Eli Ross, der macht doch mal so langweiliges Zeug auch manchmal und so. Deswegen war mein, ich war sehr, sehr skeptisch, aber ich habe mich seit langem auf diesen Film gefreut und war schon kurz davor, mir den bei Apple zu leihen. Wie ich dann erfahren habe, dass der dann aber da haben sie Gott sei Dank schon irgendwie 3 Wochen vorher gesagt, ja, dann und dann im Juni, glaube ich, dann startet er nämlich auf Netflix. Und dann habe ich da drauf gewartet und habe dann eben den Fips noch heiß gemacht und dann, dass wir da schauen, damit wir das hier ganz rezensieren.
Da hatte ich den tatsächlich schon aber auf der Playlist, wo du das gesagt hast. Und der lief ja, hat er auch geschrieben, der läuft ja schon, ne?
Und es ist geil, dass der Philipp Playlist sagt, weil ich glaube, wenn der Philipp nebenher schaut, der hat wirklich eine Playlist. Die läuft dann einfach so durch.
Nein, die Playlist ist tatsächlich meine Merkliste bei Amazon.
Okay, okay. Ja, genau, also da hatte ich es ja natürlich auch schon länger, genau.
Und,
also was man schon sagen muss, also dieses Setup von dem Film fand ich dann schon total genial, weil es nämlich das, was passiert an diesem einen Jahr in Thanksgiving, ist nämlich ein ziemlicher Black Friday gone wrong. Dass nämlich der seinen Supermarkt hier, seinen Walmart quasi hat in dem kleinen Kaff, und die haben sich überlegt, hey, wir fangen Black Friday schon am Donnerstag an, am Thanksgiving, und Thanksgiving abends machen wir den Laden auf. Und das eskaliert leider ein bisschen und da gibt's dann ein paar Todesopfer. was echt recht zügig passiert, was ich dem Film hoch anrechne, und auch da komme ich auch mehrmals, glaube ich, nochmal drauf zurück, sehr deftig. Also der hat echt Gewaltspitzen drinnen.
Ja. Und gleichzeitig, ich nenne es mal, du hattest mal so ein schönes Wort für Gewalt, wo er sich nicht mehr weiß, irgendwie Entertainment-Gewalt oder sowas.
Ja, aber es ist nicht wie The Purge oder so, oder? Also
Party-Gewalt.
Nein, das ist die Gier, nee, oder?
Es ist tatsächlich eine kreative Gewalt.
Mhm.
Also das ist nicht, weil Christian sagt, das ist recht blutig und recht deftig und recht brutal, das ist richtig, aber es ist so, dass du trotzdem noch sagst, boah, krass.
Es ist richtig so ein bisschen wie diese Splatter-Komödien halt auch, wo du halt dann instinktiv so lachen, aber auch so ein bisschen so, und hihihi.
Er ist halt im richtigen, das ist jetzt schon eine Wertung fast, er ist im richtigen Maß, was das angeht, over the top.
Mhm.
Und ich glaube, das fasst diese Gewalt ganz schön zusammen. Also die ist over the top, ja, aber sie passt. Das ist stimmig und das ist so dieser schwarze Humor, der dieses ganze Ding begleitet.
Ja, genau.
Na, ich sehe gerade noch, dass die FSK da auch ein bisschen Probleme mit hatte und deswegen hat sie anscheinend auch das verzögert in Deutschland, dass das Ding rauskam. Aber geschnitten ist da nichts, oder, bei Netflix?
Nee, dann. Soweit ich weiß. Netflix macht ja oft mal so Sachen, dass die Sachen auch ungeschnitten zeigen. Netflix hat ja auch schon öfters mal beschlagnahmte Filme gezeigt und gab es Probleme nachhinein, aber naja. Also das ist, aber soweit ich weiß, ist der nicht geschnitten. Mir wäre auch nichts aufgefallen und wüsste auch nicht, wo da noch mehr Blut fließen hätte sollen.
Nee, wird schwierig.
Genau, also wie gesagt, der Film an sich ist dann halt ein Jahr später, verkleidet sich dann einer als Founding Father, weil man braucht ja irgendeine ikonische Slasher-Figur und dezimiert halt dann, das ist sehr schön eingebunden auch mit Social Media, hat dann so einen Instagram-Post, wo ein paar Leute aus dem Vorjahres-Event irgendwie taggt und dann gehen die einen nach dem anderen drauf und die versuchen sich halt da irgendwie zu schützen und zu retten und so und keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ab dann ist es halt echt Standard-Slasher-Kost.
Aber schöne Standard-Slasher-Kost.
Wunderschöne.
Also ich finde, sagen, wenn du so die...
So hier, weg gewesen. Ja. Echt.
Wenn du so ein Know What You Did Last Summer und sowas, wenn du die magst, dann bist du von dem Film begeistert.
Ich muss sagen, also da, was Scream auf der Meta-Ebene für die Slasher geleistet hat, hat Thanksgiving für mich für die Basis des Slashers wieder geleistet. Der fühlt sich an und schaut sich weg wie ein 80er-Jahre-Slasher-Film. Ich habe mich so oft an meinen Lieblings-Slasher, das ist hier My Bloody Valentine, an den habe ich mich so oft erinnert gefühlt, und das ist ein hohes Kompliment. Und ich bin echt, ich war...
Aber stimmt, der erinnert teilweise schon sehr dran. Da hast du, da hast du recht. Also der geht schon sehr in die Richtung und das ist nichts Negatives, im Gegenteil. Ich fand den, also ich war auch angenehm überrascht, weil ich bin ja, wie gesagt, ohne Erwartung rein. Ich habe weder gedacht, der wird schlecht, noch der wird besonders gut. Eli Roth ist immer so, ja, mag ich eigentlich schon, aber überhyped, aber passt schon. Und nö, war echt eine gute, das ist witzig, wenn man bei so einem Film mit viel Blut vergießen und so immer sagt, ja, ich hatte eine gute Zeit.
Ja, Partygewalt halt.
Ja, Partygewalt.
Genau, Partygewalt. Und ja, jetzt.
Also Top-Empfehlung. Warum denn der beim Tax zu Hause noch nicht lief?
Ja, ich habe sie mir jetzt gerade aufgeschrieben. Lief echt hier nicht in der Filterbubble.
In deinem Kino daheim? In deiner Playlist sozusagen, wo du auch keinen Einfluss drauf hast, kannst du nicht mitschauen.
Ist schon geplant.
Oder darfst du wann mal auch mal
die Ja, voll. Ich kommuniziere schon.
Du darfst sie halt dann nicht gucken, wenn die ab 18 sind.
Ich bin immer nach hinten in die Playlist, immer wieder nach hinten. Oh Mann. Ja gut, aber es hört sich schon nach einem Tax-Haushalt-Film an.
Ja, auf jeden Fall.
Totale sowas von, sowas von. Ja.
Aber schon sehr brutal, das heißt aber wenn man mit der entsprechenden Distanz, wenn man da rangeht, dann passt schon.
Aber ist der Film dann nicht noch gemütlicher dann, so zur Herbstzeit, dass man sich noch so... Ja, so
machen wir das so. Thanksgiving, ja, also zu Halloween oder so.
Halloween,
macht
das
natürlich auch Spaß. Genau.
Ja, das also,
der kam
ja
auch so, letztes Jahr zu Halloween, deswegen.
Ja. Oh, pass auf, der Tax kann dann ein neues Wort analog zur Partygewalt, kann der Tax die Wohlfühlgewalt erfinden.
Ja, you never know.
Wohlfühlgewalt. Ja, aber bis zum Horror-Oktober, konntest du es nicht warten, Christian.
Ne? Nee, genau. Also ich habe ja so viel auf meiner Watchlist, auf meiner Playlist, dass, aber da habe ich mir schon gedacht, nee, auf den glaube ich da, bis Oktober kann ich da nicht warten mit dem und wie es den dann jetzt eben sogar halt noch für Umme gab, habe ich gar nicht mehr länger warten können.
Ja, wenn der für Umme ist, dann brauchst du nicht viel nachdenken auch, ne? Also.
Ja, richtig, genau. Aber ich glaube schon, dass der bei mir noch irgendwie in meine Library wandert, wenn es den
mal auch. Oder?
Ja, na, gibt's keinen, soweit ich weiß. Ich glaube, ich brauche ihn gar nicht physisch, aber ich würde ihn mir dann wahrscheinlich, wie so immer, dann okay. Bei Apple TV für 4 Euro also, oder so.
Ich dachte, es wäre irgendeine Special Edition.
Weil ich ja natürlich, Netflix hat ja auch soundtechnisch nicht viel zu bieten, wobei der Film jetzt da wahrscheinlich auch nicht so viel zu bieten hat und auch optisch natürlich, aber ich habe ja auch nicht das 4K Netflix, weil so viel Geld mag ich denen nicht geben.
Deswegen weiß ja gar nicht, ob es das so bringt. Habt ihr da mal...
Echt? Ich habe auch jetzt nur das HD-Netflix. Ich hätte es gedacht, also Christian, dass du da keine Kompromisse machst.
Ich habe tatsächlich das 4K-Netflix. Ich habe tatsächlich das 4K-Netflix, aber hauptsächlich deswegen, weil gleichzeitige Geräte mit 2 Kindern, meiner Frau im
Haus... Stimmt, das kriegst du dann dadurch auch mit.
Ich gucke eigentlich zu wenig Netflix, als dass ich das mittlerweile Gott sei Dank brauche. Und meistens schauen, wenn dann die Mädels und so. Also wir kommen uns da selten in die Quere, das geht. Ja. Weil 2 Geräte kannst du ja, glaube ich, bei HD. Und Bild qualitätstechnisch, ich hatte das 4K und war da enttäuscht. Vielleicht ist es mittlerweile besser. Aber
ich bin tatsächlich auch auf HD runtergegangen.
Du brauchst immer die Bandbreite dazu. Also ich finde jetzt nicht, dass der Unterschied gigantisch ist.
Nee, finde ich auch nicht.
Ne. Es kommt wahrscheinlich sehr, sehr spezifisch drauf an, was es für ein Film oder welche Serie es ist. Da könnte man es mal merken, aber nur,
wenn du mit deinen 75 Zoll bist du auf unter 4K.
Ich schaue nichts. Ich bin auch runter, weil das, was ich auf Netflix schaue, das ist noch mein Langzeitprojekt, wo ich vielleicht irgendwann mal fertig bin, ist eine Serie, weiß ich gar nicht, wann jetzt die letzte Staffel. Also Philipp, weißt du was? Wann war die letzte Staffel Breaking Bad? In welchem Jahr? Wo sind wir da? 2015? 16?
So was, oder?
Ja, da braucht man nicht über 4K nachdenken. Und das schaue ich eigentlich primär auf Netflix. Und so gesehen brauche ich da keinen.
Aber 4K. Dann können wir echt festhalten, 2024 back to HD, oder? Also das
nee, es ist einfach, vor 10,
20
einfach,
Jahren
so. Nee, das nicht. Nicht. Also,
wir sind einfach alle sparsam jetzt. Halt. Wir sparen ja,
deswegen,
halt
brutal. Bei Apple hätte ich ja dann den 4K-Inhalt, da wäre ich dann schon froh drum, muss ich schon sagen.
Ja,
Apple
macht,
also bildqualitätstechnisch ist 4K bei Apple schon echt ganz gut, muss ich sagen.
Also, ja, hatte ich bisher auch nie was zu meckern, das stimmt.
Und auch soundtechnisch wird es ja immer besser.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt hoffe, dann, dass eben mit dem neuen Apple TV dann auch die Stimmen, dass man das besser regulieren kann, wobei das jetzt auch mit dem Dynamic Motor
schon irgendwas kann man da jetzt besser machen, ja. Ja, genau. Ja, aber hier also Thanksgiving ist Empfehlung, wenn man Slasher mag.
Richtig, wenn man Slasher mag, ja.
Das ist, muss man schon dazu sagen. Kann man jetzt nicht so mal romantisch an Thanksgiving mit der Familie schauen, sondern man müsste schon Slasher mögen.
Ja, es ist schon eine Love-Story auch dabei. So.
Die endet halt wahrscheinlich sehr abrupt.
So viele dumme Kinder, Jugendliche, das ist so herrlich. Also es ist
oh, die junge Leute. Ja, gut. Okay, dann haben wir eine Filmsache durch. Ich habe nichts geschaut. Ich habe nur Fußball geschaut die ganze Zeit. Deswegen kann ich nur den Ball weiterreichen. Philipp, Christian, Tax, noch irgendwas im Bereich Serien, Filme? Was habt ihr geschaut? Ich habe, um das kurz zu sagen, ich habe weder Acolyte geschaut, noch House of the Dragon die ersten zwei Folgen geschaut, weil ich einfach nicht dazu komme, weil immer Fußball läuft im Fernsehen. Das ist unfassbar. Stimmt. Deswegen, Frage an euch.
Und Philipp hat immer noch nicht The Boys geguckt, oder?
Nein, ich halte mich noch ein bisschen zurück tatsächlich, weil ich will ein bisschen ein paar auf einmal gucken. Und ich versuche auch Spoiler zu vermeiden, wird ja viel rumdiskutiert, ob es jetzt gut ist, nicht so gut ist, aber ich versuche das gerade komplett zu vermeiden.
Das ist ja super. Spoiler vermeiden ist ja super, weil der Tax hat ja schon reingeschaut. Das heißt, wenn der Tax jetzt was erzählt, dann haben
wir also,
ja
gar keine Spoiler. Also wo ich ja sehr überrascht war in der neuesten Staffel, ich habe in The Boys Staffel 4 reingeschaut.
Hast schon reingeschaut,
ja. Vorhin habe ich auf die Uhr auch die Notification bekommen und das ist auch total witzig in diesem Apple-Ökosystem, dass das echt eine der wenigen coolen Features ist. So, wow, ah ja, hier Star Wars oder irgendwie The Boys. Da freue ich mich über diese Notification. Aber The Boys ist nett, aber es, weiß ich nicht, der Gore-Level oder so, es zündet gerade bei mir nicht. So würde ich es mal formulieren, ja. Also sonst habe ich mich immer so gefreut und mir war es zu, ich weiß nicht, zu exponiert.
Liegt es an dir? Liegt es an dir, oder? Oder ist es anders als
und die anderen Staffeln? Das ist vielleicht die Frage, wenn ihr das gesehen habt. Genau, mir war es tatsächlich zu brutal, genau.
Mhm. Ja, mir nicht.
Ach, du hast schon The Boys
Überraschung, angeschaut. Überraschung.
Okay. Ja, also wenn wir den Tag erleben, wo der Christian sagt, das war ihm zu brutal.
Ja,
da gibt es schon so Sachen,
aber es gibt
andere Art. Das ist keine Party
gewesen. Aber es geht so ein bisschen in Revenge auch oder so.
Ganz starken Smell hier mit Partygewalt. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube bei Staffel 3 und halt auch bei dieser hier dazwischen, diese komische Gedörken Staffel, diese Zwischenstaffel, die zwischen 3 und 4 da gespielt hat.
Generation V.
Ja, genau. Die fand ich jetzt nicht so geil, weil da war das so ein bisschen so plakativ und da war die Handlung auch so dumm und so plump und viele Schauspieler und Charaktere. Ja,
Gen V hat mich auch nicht so krass Gen abgeholt.
V war halt, ja, genau. Und ich schon viele Sachen so, ja, so gewollt obszön und gewollt provozierend. Und das macht irgendwie die vierte Staffel auch, aber diesmal finde ich es besser gemacht. Also ich bin sehr
positiv. Und es gibt männliche Glieder zu sehen. Das kann man ja schon mal spoilern, oder? Das habe ich mich gewundert, dass das, also, ja. Oder ist doch ein Novum, dass das nicht wegzensiert wird. Also klar,
es gibt auch einen männlichen Jerk mit.
Ja, genau.
Das ist aber nicht so, wie es ausschaut.
In Staffel 3 ist der Penis explodiert, wo er sich vergrößert hat, wie der Ahnenmann.
Stimmt, genau.
Also, explizit ist es immer schon gewesen. Ich bin gespannt. Natürlich ist das mega auf Provokation aus. Ja, das war es aber auch schon immer.
Ja, genau.
Und Tax, deswegen nimm mir das nicht übel. Ich vertraue da Christians Urteil gerade mehr als deinem.
Natürlich.
Was ich so witzig finde,
rein, ist, aber
du hast gesagt, relativ
Der Tax hat gesagt, das ist zu gewalttätig.
Ja, das ist genau.
Nein, ja.
Was ich witzig finde, ist gerade so aus Amerika oder so, habe ich irgendwie auch mitbekommen, dass ganz viele so einen Shitstorm tragen, weil die jetzt so woke geworden sind. Also ich habe gesagt, die war doch schon immer so. Und ich meine, hier kannst halt quasi, könntest du quasi genau drauf zeigen und sagen, hey, das ist ein Trump und das sind die Alt-Right-Arschlöcher, weil die benennen sie auch noch so. Also es ist wirklich, das ist so offensichtlich gemacht und das macht richtig Spaß, wie ich finde. Und das ist ein kleiner Spoiler, aber ich glaube, das ist gar kein Spoiler, weil es war vorher schon klar. Alle regen sich auf, weil jetzt ihr Frenchie auch doch schwul ist. Und
ja, das gilt nicht als Spoiler. Nee, also
das hat mich nicht überrascht, weil irgendwie war das doch schon mal irgendwie Thema.
Das war doch schon mal Thema, ja. Aber diese, ganz ehrlich, diese ganzen, ich meine, also ich halte ja inzwischen Comic-Fans, zumindest zu großen Teilen, für die dümmsten Menschen auf dem Planeten.
Mit Gamern.
Das ist eine Das ist natürlich blöd, weil ich ja eigentlich auch ein Comic-Fan bin.
Du bist
bin
ja auch ein Comic-Fan, aber das ist natürlich, wenn du links und rechts schaust, oder wie sind da so viele Idioten?
Diese unfassbare Dummheit. Ich habe neulich auch wieder irgendeinen so Text von irgendeinem so selbsternannten Comic-Checker gelesen, der irgendwie gemeint hat, ja, er ist sich total sicher. Er will eigentlich gar nicht, dass Marvel jetzt die X-Men bringt, weil das wird garantiert irgendeine woke Scheiße. Und dann sagen kann, sag mal, hast du dich mal damit beschäftigt, um was die X-Men-Comics sich eigentlich drehen? Immer schon?
Ja, das ist aber gerade.
Das ist furchtbar, genau. Deswegen. Also, ich kann noch keinen wirklich.
Ja, ich werde es auch weiter schauen. Ja,
die Staffeln vor, genau. Ich gucke
aber Homelander ist nicht mehr so gut gelaunt, noch schlechter gelaunt, würde ich
sagen. Was? Ich finde, Homelander ist diesmal so richtig geil. Also, ich finde.
Ja, ich sage ja nicht, dass er schlecht ist, er ist schlecht gelaunt, ja.
Also. Ja, er wird sich halt seiner Übermacht jetzt auch noch immer mehr bewusst und so. Und schlecht gelaunt ist auch, genau, weil.
Auch so eine Geschichte, ne, zum Thema Comic-Fans sind die dümmsten Menschen der Welt. Anthony Starr hier hat sich ja jetzt irgendwie in einem öffentlichen Statement wahnsinnig beschwert, weil so viele Leute ihn blöd anmachen, weil sie ihn für Homelander halten in der Öffentlichkeit. Aber der wird wohl wirklich von einigen Alt-Right-Spinnern so quasi als Heiland verehrt. Die beten ihn quasi in der Öffentlichkeit an und andere Leute bezeichnen ihn als Faschist und was weiß ich was alles.
Oh Mann.
Und so viel zum Thema die dümmsten Menschen der Welt, ja.
Als Schauspieler ist man doch genau diese Person, das ist doch.
Ja, genau.
Ist doch.
Aber dann verkörpert er sie anscheinend recht gut. So.
Der ist eine der geilsten Darstellungen von einem Villain, die ich jemals mega irgendwo gut gesehen habe, muss ich sagen. Ja, also.
Okay, aber ja, du hast sozusagen noch gar nicht reingeschaut, du wartest jetzt wirklich, bis du mehr Folgen hast.
Ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich habe ein bisschen viel zu tun und The Boys ist auch so eine Geschichte, die nicht mal ich nebenher schauen will.
Nicht in der Playlist.
Die sind nicht in der Playlist. Die will ich mich tatsächlich drauf konzentrieren. Ja, genau. Ich muss eh jedes Mal aufhören und kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn Billy wieder irgendjemand als Kant bezeichnet, dann ist eh vorbei.
Das passiert ja, ich habe es ja nicht gesehen, aber es passiert ja, glaube ich, öfter mal.
Ja, also 2,5 Sekunden. Extra im Trailer nicht gemacht, haben sie im Trailer extra das irgendwie so anders synchronisiert. Aber es war nur ein Hoax, weil in der Serie macht er wieder.
Okay. Ja, natürlich.
Typisch, dem typischen Butcher.
Ganz kurz, ich bräuchte noch mal zwei Zahlen von euch. Also.
Dann darf ich jetzt. Dann darf ich. Nee, ja. Aber jemand anders macht die Kiste, ich will die Flasche.
Ja, mach du die. Achso, jemand alles an die Kiste.
Aber Kiste 1 müssen wir doch jetzt nehmen, oder?
Ja, klar,
Kiste
muss ja sein. Davon, muss ja sein.
Und dann nehme ich auch Flasche 1.
Oh, Kiste 1, Flasche 1. Ja. Moment, da muss ich kurz ein bisschen umräumen, weil die Kiste 1 steht
also die 11.
Das ist auf jeden Fall, der Philipp ist vorbereitet dieses Mal.
Ja.
Okay, jetzt habe ich den Franzosen hier.
Oha.
Und zwar
tut mir leid.
La Trappe.
Ja,
der Trappe. Trappist, the Witte Trappist.
Das ist überhaupt Franzose. Das ist doch belgisch, oder?
Das ist belgisch.
Das habe ich doch schon mal im Supermarkt gesehen. Das ist doch dieses. Stimmt, das ist doch so ein Belgienbier.
Das klingt aber französisch, deswegen sind das Franzosen.
Ja, aber die Belgier machen ja relativ spezielles Bier.
Was oh, es ist eine niederländische Marke.
Echt? Ach, niederländisch sogar.
Niederländisch. Das auch noch. Meine Güte, aber ich bin beim Franzosen voll daneben.
Belgisch,
also, niederländisch. Ich lese das mal ganz vor. The first Trappist white ale in the world. Light blonde, cloudy with a firm and long-lasting head. The aroma is slightly sour and refreshing due to the... refreshing, da höre ich jetzt auf zu lesen. Ich mache es einfach auf.
Ja, aber ich checke immer noch nicht. Ist das jetzt belgisch oder ist das... Weil es steht überall, das ist ein belgisches Ale, aber... Kann es dann trotzdem aus Niederlanden
Kommt aus den Niederlanden.
Das ist eine niederländische Biermarke, die von der Trappisten.
Okay. Dann hat das Google hier falsch geflaggt.
Ich war voll überzeugt, dass ich hier Französisch
Soll ich mal, soll ich dir mal zeigen, wie man googelt, Peter?
Ich schaue nur Google Shopping.
Ich bin sehr beruhigt, dass ich nicht wirklich französisches Bier habe. Das hat mir jetzt fast den Namen gerettet.
Bin ich ja auch beruhigt. Ich hab mich ja schon entschuldigt bei dir.
Es ist ja auch tatsächlich nur ein 0,3. Ja, also ein kleines. Putzig. Es riecht aber sehr gut.
Also hast du schon wieder Durst, brauchen wir neue Kombizahl.
Warte, der 0,3er ist gleich leer.
Ich sage gleich die nächste Zahl. Unsere Trappistenbiere.
Genau.
So wird es dann auch übersetzt.
Interessant. Ist aber nicht schlecht. Aber der ist tatsächlich ganz gut.
Das wird sehr aufwendig gebraut. Wenn du dir das auf der Webseite mal anschaust, Philipp, das machst du mal in Ruhe, durch wie viele verschiedenste Gefäße dieses Bier durchläuft.
Naja, und am Ende muss es noch durch meine Leber, gell?
Ja, genau. Das ist dann die härteste Challenge wahrscheinlich für das Bier.
Ist aber tatsächlich, oder für meine Leber. Nee, es ist aber tatsächlich geschmackig. Also es ist nicht aufdringlich im Geschmack, angenehm weich und rund, sehr erfrischend.
Und welches ist das jetzt? Wie heißt das genau?
Das ist der Witte Trappist. Okay, da hätte man drauf kommen können, dass es niederländisch ist.
Ah, der Witte Trappist. Okay.
Der Witte Trappist. Ich share mal kurz das Foto. Ich hatte
ja, ist es dann weiß, ist ein Weißbier eigentlich schon wieder?
Nee, das ist ein weißes Ale. Also ein Ale ist kein Weißbier. Das geht nicht.
Na gut, also du trinkst es nicht im Weißbierglas. Dann ist es sehr gut.
Nee, ich share das mal im... Jetzt muss ich gucken, wie ich vom Handy in den Sprach... In die, ah, hier.
Okay. Ja, solange der Philipp das versucht. Also hier, The Boys, da kriegen wir nochmal ein Urteil. Und The Boys hat natürlich hier einen hohen Stellenwert. Ich glaube, das wurde schon von dem einen oder anderen des Öfteren zur Serie des Jahres gekürt. Diverse Staffeln. Jetzt schauen wir mal, was Staffel 4 da leisten kann dieses Jahr. Es kommt ja doch noch einiges. Ja, kriegt Konkurrenz, glaube ich.
Ja.
Und es hat wirklich auch keiner von euch die Aqualite mal reingeschaut, Tax?
Leider nicht, nein.
Tax, Star Wars, wäre das nicht was für dich?
Aqualite? Ja, das hebe ich mir noch auf. Also ich will das durchbingen, also ist definitiv auf der Liste.
Genau.
Und ein Film ist hier im Haushalt schon abgehakt, wurde mir gar nicht berichtet, Thanksgiving. Ja, wurde die Woche schon geschaut. Also, super. Ja, ich noch nicht mal die Info.
Krass, hast du das dann einfach nicht? Da wurde, okay, jetzt musst du
vielleicht alleine schauen. Ja, war ich unterwegs, irgendwas, ja, genau.
Ich bring vielleicht noch einen Tipp unter, ich glaube, ganz auf die Schnelle hinterher.
Ja, Logo.
Ich glaube zwar, irgendwo hatte ich das schon mal gelesen bei uns im Channel, aber hier dieses Colors of Evil Red, eine polnische Produktion.
Ja, das ist bei mir auch eingespült, weil ich drei Farben eher dachte so und dachte, hä, ist das so, so ein Klassiker?
Netflix ist eigentlich eine Serienmörder-Story, wenn du so willst. Kann ich aber tatsächlich empfehlen. Also will ich jetzt gar nicht viel dazu sagen, wenn es noch keiner von euch gesehen hat.
Nee. Weil das Colors of Evil Red, ja, das ist mir...
Was ist das, wo du meintest, Christian, das ist vielleicht nichts für dich?
Genau, ja, weil es irgendwie totes
Kind ist. Aber so. ist nicht so prominent, sag ich mal. Das ist halt so das Setting, ja. Aber ich fand den tatsächlich echt richtig gut. Also ich hatte jetzt, ich habe es bei Letterboxd auch schön gesagt, ich habe zwar nichts gegen polnische Filme, aber es ist jetzt auch nicht als europäisches Hollywood bekannt. deswegen war jetzt meine Erwartungshaltung relativ klein, sage ich mal. Mhm. Aber der war echt gut. Aber hat einen schönen,
was ist das für eine Art Film?
Ich würde es als Thriller bezeichnen.
Ein Thriller? Ist es ein Thriller? Ein
Thriller,
ist
richtig, ja.
Ist richtiger
Schön. Ja, würde schon sagen, ziemlich klassisch eigentlich.
Okay. Ja, Netflix, wenn sie dann was reinspülen, was auch mal irgendwie so eine Local Production ist, da können schon Juwelen dabei sein.
Da können witzige Sachen dabei
können
sein.
Können aber auch schlimme Sachen dabei sein.
Der Griff geht voll ins Klo, ja, der Griff.
Aber irgendwie sind die oft cooler, als wenn sie wieder irgendwie was Großes ankündigen mit lauter Top-Schauspielern und so.
Ja, ja, ihr Rebel Moon Director's Cut. Jetzt noch 2 Stunden langweiliger. Also, meine Herren. Nee, also
ja, Christian, irgendwie muss man, glaube ich, diese Zack Snyder-Fanboys auch befriedigen, damit die einfach die Schnauze bei anderen Filmen halten und online nicht nur trollen. Die schauen jetzt halt die nächsten 18 Stunden mal diesen Director's Cut und sind ruhig.
Da sind sie aufgeräumt, meinst du? Ja, das kann natürlich
sein. Apropos Fanboys. Ich muss noch einen Film kurz hier unterbringen, weil ich muss damit nämlich auch zwei unserer Lieblingshörer, ihr seid ja alle unsere Lieblingshörer, aber...
Oh, jetzt weiß ich, was kommt.
Zwei davon, nämlich der Chris und der Ludi, mit denen habe ich letzten Freitag einen Film geguckt, The Last Kumite. Ein Herzensprojekt von einem, weiß nicht, ist das ein Deutsch-Amerikaner hier, Sean David Lowe, der auch so einen YouTube-Channel hat mit sehr tollen immer hier Retrospektiven aus alten 80er, 90er Jahre Filmen. Und der hat sich eben, der hat einen Film produziert, der Marke Bloodsport. Und alle so diese Karate, Trainings, Kampfarena, Filme, wie sie so in den 80ern und auch 90er teilweise noch so eben so beliebt waren. Über Kickstarter auch finanziert großteils, mit illustren Gästen auch. Also ich habe ihn zwar leider nicht erkannt, aber hier Daniel Schröck von Kino Plus ist auch im Publikum vom Last Komitee, von diesem dekadenten Pack, die auf den Tod von den Teilnehmern wetten, wohl auch mit dabei. Und er hat den ja auch ziemlich gehypt, war ja auch auf Kino Plus dann lang Thema, dass der Film ja jetzt rauskommt. Wie gesagt, der kam jetzt raus, The Last Komitee, und ist also wirklich eine Perle. Also kein guter Film.
Ist ein Liebhaber, ist ein Liebhaberfilm.
Richtig, richtig. Also es ist ein wie, ich finde ihn, was heißt guter Film? Naja, also er ist handwerklich teilweise sehr, sehr geil gemacht. Also die Kampfszenen und auch die Trainingsszenen und so sind natürlich, die sind teilweise gigantisch gut gemacht, gut gefilmt und auch sehr intensiv in Szene gesetzt. Und darauf kommt es ja auch an. Ich finde die Schauspieler auch durch die Bank alle ziemlich geil. Also hier auch Mathis Landwehr, den, was hat der Philipp mal gesagt, hier ist das Heiner Lauterbach auf Fisch bestellt oder so, keine Ahnung. Ich meine, ja, es ist ein deutscher Schauspieler, man kennt ihn ja auch noch als, hieß der Lasko, die Faust Gottes, als dieser Kampfmönch in der RTL-Serie.
Ja, der war so scheiße, Alter. Spielt der immer so Kämpfertypen eigentlich schon, oder?
Ja, auch der hat auch bei Kampfansage Berlin und so mitgespielt. Mega geil übrigens, Kampfansage. Und auch bei diesem geilen deutschen Star Wars Fanfilm, wie hieß der? Darth Maul Apprentice.
Da hat genau, der auch mitgespielt.
Da hat er den Oberjedi gespielt, der gegen Darth Maul verliert, ja.
Okay.
Krass. Voll cool auch. Und also wirklich, und natürlich halt hier dann die ganze, also viele von der B-Riege, teilweise halt von den alten Filmen hier, nicht nur, also Cynthia Rothrock spielt ja mit, die halt mittlerweile grauenhaft ausschaut, also so hergeliftet, wo du halt echt, wo wir dann so Witzchen machen mussten, als wenn sie lächelt, sie ihre Schultern mitbewegen muss, weil die Haut so straff ist und so.
Wie fies. Aber die fightet dann, fightet die auch oder ist die nur in einer anderen Rolle dabei?
Die fightet kurz nur, also aha. Das, genau, das also denn? Es gibt...
Wie geht das dann?
Naja, schwierig. Dass die fightet, meinst du? Ja, schwierig, ja. Genau. Also es gibt am Ende auch zum Beispiel, also ist ja auch Matthias Hughes, der ist der Bösewicht, den kennt man ja auch aus diesen Filmen. Und Billy Blanks, den kennt, glaube ich, jeder, oder? Den Schwarzen, der auch Thébaud ganz lange im Fernsehen angepriesen hat, so diese Robin mit Kickboxen. Sorry.
Oh geil, echt, den gibt's auch noch?
Und der hat sich auch erstaunlich gut gehalten, muss ich sagen.
Der macht ja auch Thébaud jeden Tag, hör mal.
Genau, also wirklich fit, auch schon beeindruckend. Also
Thébaud, kann man kurz mal Einwurf machen? Ich habe nämlich wirklich schon mal ein paar Mal Thébaud gemacht. Das ist unfassbar anstrengend. Also Respekt. Ja,
also der Respekt. Typ ist auch fit wie ein Turnschuh. Mittlerweile ist er ein bisschen dicker halt, aber ich meine, der ist 10 Jahre älter als ich, keine Ahnung, mindestens 60. Und das sieht man die meisten natürlich auch an und manche kämpfen dann halt auch, naja, und die Handlung ist für den Arsch und mein Gott, der Handlungsort, vieles haben sie in Hamburg wohl gedreht, in so einer Disco und die Außenaufnahmen sind irgendwo halt in Bulgarien dann entstanden, das spielt wohl auch irgendwo in einem Ostblockland, es ist halt nicht Hongkong, ja, also aber mei, nicht so schlimm. Und manche Szenen, also es sind halt so unfreiwillig komisch, vielleicht sind sie auch freiwillig komisch, keine Ahnung. Also gerade diese Trainingssequenzen sind teilweise echt zum Wegschmeißen. Aber wir hatten eine echt, echt gute Zeit und ich habe ja aus Versehen den Film vorher schon geguckt.
Allein
und habe ihn mir jetzt halt dann eben nochmal angeguckt. Und zwar ohne, dass ich mich eine Sekunde gelangweilt habe, sondern es war natürlich noch viel besser in Gesellschaft, ist der noch viel, viel
es
besser.
Es ist so ein Film, oder? Der funktioniert doch in Gesellschaft. Ja. Da kann man auch mal über doofe Szenen und so zusammen herzlich lachen, denke
ich. Mega. Und das war halt wirklich echt so ganz, ganz cool, was da alles für Leute. Mir sind dann auch da noch welche aufgefallen, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Manche habe ich dann aber auch, wie gesagt, auch schon gewusst, dass hier zum Beispiel, wie heißt das? Also einer der Hauptattraktionen ist ja Kurt McKinney. Den kennt man nur aus Jason von Karate Tiger 1. Karate Tiger 1 war ja der Film, mit dem Van Damme eigentlich in Hollywood bekannt geworden ist. Weil er da noch, der hat er den Bösewicht damals noch gespielt.
Es ist ein Liebhaberfilm. Ich merke
es ist schon. Mehr als ein Liebhaberfilm.
Wenn ich auf IMDb eine 4,8 sehe, ist das schon für den Mainstream einfach nicht geeignet, denke ich.
Der Letterboxd hat eine 3,0 zum Beispiel. Ne?
Oh ja.
Da hast du auch mehr Liebhaber, glaube ich.
Sind mehr Liebhaber unterwegs, genau. Richtig, ja, weniger Mainstream, ja, genau.
Okay, deswegen meine ich jetzt neulich. Mir ist neulich übrigens eingefallen, weil du gerade Van Damme sagst, dass es total schade ist, dass Amazon diese Jean-Claude Van Johnson nicht fortgesetzt hat.
Ah, super, ja genau, leider nein, ja.
Stimmt, leider mit wem war das? Mit wem war das?
Ja, mit, Jean-Claude
Van Johnson. Es war mit ihm, ah, jetzt hat es. Yeah. Aber war das eine Serie? Eine Staffel dann, oder wie?
Ja, okay. Ja, genau, es war eine Serie. Ja.
Ich erinnere mich, ach stimmt, es war mit ihm, ja stimmt. Ja, ja doch, habt ihr doch ein bisschen was geschaut. Fleißig, weil ihr alle keinen Fußball schaut.
Ich hab doch schon.
Jetzt lasst, ja doch, du, für deine Verhältnisse schaust du dieses Mal enorm viel Fußball, das ist richtig.
Ganz genau.
Aber hier ist Christian, jetzt müssen wir über den Elephant in the Room sprechen. Ich bin so neugierig. Ich will erfahren, ob das Internet und die ganzen Leute da einfach nur verweichlicht sind. Oder ob der Elden Ring DLC wirklich so ein krasses Brett ist. Deswegen, lieber Christian, ich glaube, du hast den schon angespielt, oder?
Ich habe auch die Ohren gespitzt. Ich bin sehr neugierig.
Den Elden Ring DLC, da hat dich ja schon interessiert, so grundsätzlich.
Naja, so ein bisschen interessiert war ich jetzt schon, weil ich fand das Hauptspiel ja jetzt auch nicht so schlecht. Ja.
Ganz okay.
Es war ganz okay. Es ist ja auch schon eine Weile her. Ich meine, FromSoft lässt sich ja schon auf Zeit, aber hey, über 2 Jahre für ein DLC, das muss man erst mal schaffen und dann gehen trotzdem alle steil. Und ich meine, es gab ja immer noch genug Leute, die halt auch Elden Ring immer noch gespielt haben oder seitdem kontinuierlich auch gestreamt haben, keine Ahnung, im New Game 7 Plus sind und alles Mögliche dann rausfinden und Zeug. Und das ist faszinierend. Und ich meine, ich habe damals, und das ist ja für mich ja schon beeindruckend, ich habe ja auch 100 knapp, also nicht ganz 170 Stunden auf dem Pegel gehabt da für das Hauptspiel und war ja da zwar dann zwischendrin mal so ein bisschen ermüdet, weil es halt echt so riesig ist und es hätte halt echt nicht so riesig sein müssen. Manche Inhalte sich dann halt zwar auch wiederholen und es hätte halt auch nicht sein müssen. Und man hätte halt die auch Leaks liegen lassen können, aber da war ich halt nicht der Typ dazu, ich wollte das halt sehen. Und dann gab es halt immer wieder diese Momente, wo du so, oh geil, ach das ist geht und da bist es und oh super und hier diese Legacy Dungeon, der dann so geil ist und ja, es hat dich halt doch immer wieder dann bei Laune gehalten und ich habe trotzdem, obwohl ich Platin hatte und auch, wie gesagt, da auch 170 Stunden drin versenkt habe, nicht alles gesehen. Ich habe dann im Nachhinein auch Questlines gemerkt, die ich einfach komplett übersehen habe oder halt die Leute gar nicht getroffen habe. Da war dann so ein Dungeon, den ich überhaupt nicht gesehen, nicht gefunden hatte, weil der halt irgendwo hinterm Baum in so einem Flussbeet oder so war. Und aber wie gesagt, das war vor 2 Jahren und dann habe ich mich jetzt aber langsam halt schon wieder auf den DLC gefreut, habe, was man da so gesehen hat, sah halt eigentlich aus wie, naja, schaut so ein bisschen aus wie Elden Ring, halt wieder ein bisschen mehr. Wenigstens sieht man schon, es sind neue Gegner, man sieht auch, es sind neue Boss-Typen, man sieht auch, es gibt neue Waffen, mega geil, es gibt, glaube ich, 7 neue Waffentypen, also mit neuen Sets, Bewegungssets und Angriffsmustern.
Neue
und
so. Waffentypen, krass.
Ja, okay. Also das ist ja enorm viel. Also im Sinne von, also es gibt ja auch, also das war ja auch fast schon too much, also nicht nur fast, sondern es war too much in Elden Ring, so viele Waffen und dann gibt's ja auch noch diese Special Weapons, die du dann von den Bossen teilweise kriegen kannst und da ist halt dann das Problem, du hast halt dann irgendwo am Anfang noch nicht so eine geile Waffe, dann fängst du halt an, die aufzubauen auf plus irgendwas und dann wächst dir die halt auch ans Herz und dann wechselst du auch so schnell nicht mehr und dann findest du irgendwie eine Waffe, die könnte ja ganz geil sein, aber deine Waffe ist halt schon plus 15 und die ist halt nichts. Und die müsstest du halt erstmal auch auf plus 15 aufleveln, um zu schauen, ob die überhaupt vom Schaden her vergleichbar ist zu dem.
Das habe ich so dick, Waffe, wenn man dann diese Waffeln, die Waffeln, die Waffeln hochwaffeln muss. Ja. Nein, weil du wirklich Spaß an diesen Waffen hast, dann hast du das alles gegradet, geskillt und dann, wow.
Ja, da findest du was Neues. Spielen, also, ja. Und dann habe ich ja doch, ich habe dann auch etliche Waffen richtig hochgelevelt. Und weil es gibt ein paar unterschiedliche Angriffstypen, so ob du halt jetzt hier Slash oder mal hier auch mit so quasi stumpfen Waffen, die brauchst du teilweise für unterschiedliche Gegnertypen, weil manche sind halt für den einen nicht so empfänglich, halt empfänglich, halt so ziemlich stabil dagegen und deswegen lohnt sich das auch, da mal immer ein bisschen Abwechslung auch zu haben. Und es macht ja auch Spaß. Aber es ist schon so, ich habe mich halt eine ziemlich stark gewöhnt vom Moveset, von der Entfernung, von der Geschwindigkeit und so, weil darauf kommt es ja an, dass du deine Angriffe richtig timen kannst, weil so größere Waffen, die ich ja dann auch gerne benutze, die sind halt langsamer und da muss man halt die ein bisschen besser timen können und so auch. Ne? Naja, aber auf jeden Fall bin ich schon sehr begeistert jetzt. Ich habe ein paar neue Waffen schon gefunden. Also ich bin jetzt mittlerweile im DLC oder 6 Stunden oder so drinnen bestimmt. Okay. Also doch ein bisschen was geschafft und habe halt schon gedacht, oh, hoffentlich kann ich überhaupt genug erzählen, weil ich jetzt bis gestern Abend eigentlich, wie es halt so oft ist, oh, dann reitest du dahin, oh, toll, und dann reitest du dorthin, da ist eine kleine Höhle, da gehen wir doch mal rein, und dann war das doch eine größere Höhle, dann warst du halt eine Stunde unterwegs. Also es ist richtig, richtig cool, aber das waren halt alles nur so ganz, ganz, ganz kleine Nebenkriegsschauplätze. Und gestern habe ich dann den ersten richtigen Legacy Dungeon gemacht mit dem ersten richtigen Boss, der nämlich auch ganz berüchtigt nämlich in diesen komischen Shitpost.
Sag mal den Namen von dem Boss, bitte.
Mai, wie heißt denn der? Dancing Lion? Fuck.
Ist es nicht dieser Radan?
Na, da bin ich noch lange nicht. Da habe ich nur gehört, dass der sich dich so ziemlich massiert, wie es nur geht. Aber wie heißt
also bei einem anderen, okay. Du bist aber beim ersten richtigen Boss
jetzt. Divine Beast, Dancing Lion heißt der. Okay. Also so ein göttlicher
Beast. Ist das dieser Löwe, wo ich nur so, ja. Ich habe nur so ein TikTok oder so ein Reel gesehen, dass der so aus 2 Characters irgendwie besteht oder aus 2
Personen. Das ist so geil, weil du siehst nur diesen Typen und der ist nachempfunden einem ziemlich großen Gegner aus dem Hauptspiel. Mhm. So ein Löwenhund halt in der Art. Ne? Und das ist halt hier auch so Löwenkopf und Zeug. Und du siehst schon aber irgendwie, das passt irgendwie nicht zusammen, dass das echt ist, sondern das so attrappenmäßig. Und du siehst es aber nie, weil da hängt ja alles drüber. Aber jetzt haben halt Dataminer halt doch rausgefunden, dass da wirklich darunter 2 einzelne Charaktere sind, die halt wie bei so einem chinesischen Drachentanz oder Löwentanz diese Attrappen nur so halten und kämpfen. Und wie gesagt, der Grund, warum mir der Name auch nicht mehr so eingefallen ist, ist, weil du kommst da rein in diese Arena und dann geht's rund. Ey, die gehen so ab. Also das ist so unglaublich. Also das ist Wahnsinn. Und dann wirbelt der und zwirbelt und auf dich drauf und bums. Und dann gibt's Blitze und nochmal Blitze. Und dann macht er einen anderen Zauber und zack. Und dann springt die wieder kreuz und quer. Du kannst gar nicht ausweichen. Du siehst überhaupt nichts mehr, wo was ist. Und irgendwann so nach dem 4. oder 5. Versuch habe ich ihn dann aber doch geschafft.
Weil und da meinst du, da haben auch schon viele geweint?
Gerade ja, deswegen. Da haben schon viele, ich glaube, da haben schon einige geweint.
Aber ich frage dich dann trotzdem, also ich habe ja immer mir Folgendes gedacht, vielleicht ist ja hier Elden Ring oder die ganzen From Software-Spiele schon was für mich, weil was ich nicht mag, ist, wenn ein Spiel unfair schwer ist und ich habe immer verstanden, die From Software-Spiele, man muss halt schon gut werden, man muss sich halt reinfuchsen, aber es ist so, man kann schon einfach besser werden und dann das Ding auch packen. Es ist nicht so, dass sich das Game verarscht. Und ist das beim DLC dann auch so?
Richtig. Würde ich, also nein, ja, das würde ich uneingeschränkt unterschreiben. Ja,
dann verstehe ich aber das
gemeint. Wobei genau aber noch so ein paar Sachen dazukommen. Also zum einen, es sind die From-Software-Spiele, wie ich finde, von Ausgabe zu Ausgabe immer schwieriger geworden. Lass mal Sekiro weg, weil es hat auch ein komplett eigenes Kampfsystem und das war ja für mich echt mega schwierig, da bin ich ja nicht reingekommen, weil es auch keine Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel auch in Elden Ring, dir das Spiel leichter zu machen. Und die Spiele sind allesamt, wie ich finde, schwerer geworden, aber zugänglicher und auch geben dir viel mehr Hilfen an die Hand, um dass es dir einfacher machen kannst, wenn du möchtest, bevor du komplett verzweifelst.
Ja, aber schau und mal, das ist ja.
Es war halt bei Elden Ring schon so, dass du ja relativ früh, dann kriegst du diese Spirit Ashes, wo du Leute beschwören kannst. Dann gibt's ein besonders mächtiges Spirit Ash, die dir helfen kann. Dann kannst du ja auch Koop nutzen. Das funktioniert bei Elden Ring so viel einfacher als in den anderen Spielen mit dem Koop, dass du die rufen musst. Das kostet dich auch keine Ressourcen mehr, großem Stil. Und so, das ist wirklich echt okay. Und du kannst halt auch farmen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, aber jetzt mal so. Genau. Und was hinzukommt auch, wurden immer schwerer, aber zugänglicher. Und die DLCs waren schon immer kackschwer. Also, die waren schon echt immer so schwer, dass ich habe bisher kein DLC von den From Software Spielen gespielt. Aus 2 Gründen. der eine Grund war bei Dark Souls, beziehungsweise Dark Souls Remastered, da habe ich es gespielt, weil da ist es ja im Spiel integriert schon. Das heißt, die kamen nicht nachgelagert. Ja. Bei den ganzen anderen Spielen war es immer so, die DLCs kamen, nachdem ich das Hauptspiel fertig hatte. Und da war das Hauptspiel war noch damals so, dass du es beendet hast und dann ging New Game Plus los. Und du konntest nicht dann einfach wieder dann in das DLC-Gebiet, also in das DLC-Gebiet, weil du warst ja dann wieder am Anfang vom Spiel. Das heißt, du musstest das Spiel erstmal wieder so weit weiterspielen, bis du überhaupt in der Möglichkeit kamst, wo du das DLC-Gebiet betreten kannst. Dann ist das DLC-Gebiet aber so bockschwer, dass es in New Game Plus halt nochmal schwerer ist. Obwohl du natürlich ja auch höher levelig bist, aber New Game Plus ist halt New Game Plus, ist halt schwerer. Und dann ist auch das DLC-Gebiet ist halt, also ich muss jetzt sagen, ich bin ein sehr hochleveliger Charakter bei Elden Ring. Ich bin Level 180, glaube ich, mittlerweile.
Okay, ja,
das ist hoch. Mega ist, also ich, oder bin ich 170? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall brauche ich irgendwie 250.000 Runen für das nächste Level, was ich eigentlich quasi, ich schaue gar nicht mehr. Und das ist auch so, das zählt gar nicht mehr so viel im DLC. Da gibt's eine eigene Mechanik. Das ist genau für den Grund, damit halt Leute, die nicht so hochlevelig sind, die Leute geben dir Runen ohne Ende. Also da gibt's so ein paar dumme Standardgegner, die laufen zu Dutzenden rum, die geben dir zwischen 700 und 1400 Runen. Das heißt, wenn du dann eine halbe Stunde rumläufst, dann hast du da 500.000 Runen zusammengefarmt. Damit kannst du, wenn du jetzt nur Level 100 bist, und das würde ich mir, glaube ich, sehr schwer tun, im DLC-Gebiet mit nur Level 100 rumzulaufen, kannst du halt trotzdem schnell weiterkommen, dann dass du zumindest diese Grundausstattung hast, so Grund-Hitpoints und so weiter. Und dann gibt es aber eigene damit es halt dann auch noch interessant wird für die Hochleveligen, weil die Gegner sind halt trotzdem bockschwer. Also da gibt es halt diese Standard-Dummies, die machen nix. Aber du kommst halt in dieses DLC-Gebiet rein und oh toll, oh schaut das toll aus, gehst du runter, kommt ein Gegner auf dich zu, der wirbelt 10-mal um dich rum, 3 Schläge und du bist tot. Also es war wirklich da, ich habe es ja geschrieben, oh ich fange jetzt an, 5 Minuten später, oh ich bin jetzt tot. Es war wirklich so, weil der halt echt, du bist überhaupt nicht drauf vorbereitet und dann sind das halt, da gibt es ganz viele von solchen Gegnertypen, die halt Angriffsmuster haben, wo du dir denkst, hey, haben die keine Ausdauer? Die hauen und hauen und hauen und hauen. Bei dir geht schon alles weg. Du kannst nicht mehr rollen, weil deine Ausdauer weg ist. Du kannst natürlich auch nicht blocken, weil die dir den Block einfach durchhauen und so. Das ist irre. Also wirklich sauschwere Gegner. Und da, das hat für mich auch den Reiz so ein bisschen ausgemacht, bisher. Dass ich da halt auch echt viel Spaß dran habe und dann waren die halt so, die besiegst du schon noch irgendwie und musst halt da auch ein bisschen die lernen und dann, da kommst du dann schon weiter und wie gesagt, bei den Bossen kannst du halt, also ich hatte jetzt mal einen Boss, da kannst du keinen beschwören und so, da musst du es halt lernen. Aber bisher finde ich schon so, ich kann es verstehen, wenn manche Leute sagen, ey, puh, das ist mir too much, ich mag nicht eine Stunde oder zwei, es gibt irgendwie einen, der hat angeblich 10 oder 20 Stunden am Endboss gehangen, ohne ihn zu, 700 Tode oder sowas, ohne ihn zu besiegen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der macht. Ich meine, so eine Ausdauer habe ich nicht. Wenn ich dann, zumindest wenn man dann die Möglichkeit hätte, jemanden zu beschwören, dann beschwöre ich mir halt jemanden.
Aber also du nutzt halt schon die Mechanik, die dir das Spiel bietet, um auch hier zu sagen, okay, jetzt kann ich das ein bisschen clever so und so machen, dann wird es auch ein bisschen leichter.
Genau, wenn ich schon irgendwie sehe, hey, da sehe ich kein Land, gar keine Chance, ich bin da nicht kompatibel hier mit dem Angriffsmuster. Ich versuche schon immer ein paar Mal selber und wenn ich dann sehe, hey, da geht was, das schaffe ich schon irgendwie, dann bleibe ich da auch dran und wenn nicht, dann halt nicht. Also bin ich
jetzt nicht so ehrgeizig. Aber dass sie alle so jammern, meinst du, das sind auch manche einfach zu niedriges Level, dass die dann meinen, sie spielen jetzt den DLC mal locker?
Ich glaube schon, also ich muss ja sagen, man muss ja diesen Moog Lord of Blood besiegt haben, um ins DLC-Gebiet zu kommen. Und der war für mich im Hauptspiel schon so ein Blocker. Also da muss ich schon sagen, das war einer, der für mich am schwierigsten war von den Bossen.
Hattest du den schon jetzt, als er
DLC ich hatte den. Also für die Platin-Trophy hat man den schon gebraucht damals. Weil der dir halt auch so eins von diesen Remembrances da gibt, die du gebraucht hast dafür. Und das Gebiet, wo der ist ja halt auch mega geil. Also das ist so eine unterirdische Blutstätte, mega super gut.
Aber war das den Leuten, war das ist die andere Frage, war das, es gab ja sehr viel Hype jetzt zum Release vom DLC. wurde den Leuten klar genug gemacht, dass sie schon den und den Skill haben sollten, um es zu spielen oder den, das und das Level? Also hat das vielleicht auch damit was zu tun, dass es nicht so transparent war und dass viele halt einfach es gekauft haben, weil Elden Ring und da kann ich jetzt einfach weiterzocken und dann haben sie gemerkt, puh, da wird ja viel zu viel von mir verlangt.
Also ich weiß ja nicht, wie weit die denn im Spiel waren. Also wenn die das Hauptspiel durch hatten, dann glaube ich schon, ist man gewappnet für den.
Ach so, DLC. Ja krass, okay.
Ich bin ja noch nicht so weit. Also es gibt ja, die haben ja auch alle die gleichen Namen hier. Es gibt ja eine Renala und es gab ja im Hauptspiel schon eine Ralena oder keine Ahnung wie oder umgekehrt. Und jetzt hier, jetzt nicht Radahn, sondern Redana oder so. Mhm. Das ist ja, der Witz ist ja, die Bosse beginnen alle mit dem Buchstaben von den Initialen von George R. R. Martin. Die beginnen alle mit G, R oder M. Das ist so ein kleiner Gag, den sich da Miyazaki da eingebaut hat.
Ja, aber sag mal zum Spiel bisher, ist es einfach jetzt, also weil es wird ja schon auch ein bisschen hochgelobt, so einer der besten DLCs ever und so weiter. Sind bisher schon Sachen drin, wo du sagst, da haben sie auch was komplett Neues integriert, wo du sagst, wow, geile Idee, oder haben sie einfach von allem mehr gemacht, was Elden Ring ist?
Also bisher bin ich nur bei von allem mehr. Also okay. Von den Gebieten, es war alles ist so ein bisschen nochmal hier auf 11, so wie wir es vorhin schon mal hatten. Mhm. Einmal ein bisschen auf 11 und nicht mehr auf 10. Aber es ist jetzt bisher zumindest noch nichts Revolutionäres dabei, wo ich sage, boah, ey, das ändert okay. Das Spiel nochmal komplett.
Gut, aber du bist jetzt bei 6 Stunden und 40 brauchst schon mindestens, ne?
Minimum, ja, gehe ich davon aus. Und das wird uns noch eine Weile begleiten, die nächsten Male, außer ich
lege es auf,
das auch frustriert in die Ecke.
Auch aus dem Grund, weil ich jetzt dann, ich sage das jetzt hier im Podcast, dann habe ich noch mehr Druck, dass ich es wirklich tue, weil ich jetzt dann mit dem Hauptspiel endlich mal richtig anfange und nicht nur so wie beim letzten Mal. Ich habe insgesamt, glaube ich, bis 1,5 Stunden gespielt. Also im Prinzip habe ich es noch nicht gespielt. Ja, ich werde Elden Ring jetzt spielen. Ich bin jetzt motiviert, da jetzt einfach mal reinzugehen.
Viel Erfolg.
Ja, ja.
Ich habe es aufgegeben. Ich mache es nicht mehr.
Ich fand ja Demon's Souls so toll und habe es dann auch nicht weitergespielt, aber ich habe jetzt die Motivation und ich habe es jetzt im Podcast gesagt und jetzt werdet ihr mich drauf festnageln, werdet mich auch jedes Mal fragen, wie geht's denn deinem Elden Ring? Und da will ich nicht jedes Mal sagen, nee, nicht so.
Nee, ich habe jetzt Bock. Nee, genau, deswegen. Bock. Also machst du mal und ich glaube schon, dass dir das prinzipiell taugt. Und ich bin mal gespannt, eben auch auf eine andere Meinung hier, weil ich bin halt doch ein bisschen fanboyig unterwegs.
Ja, du bist aber auch richtig geübt in dem Ganzen. Bei mir kommt er echt noch dazu. Ich habe bisher nur in dem Bereich eben Demon's Souls ja auch nur angespielt, 3 Stunden oder was. Fand's aber richtig geil. Aber ich habe aus irgendeinem Grund da nicht weitergespielt. Da kam halt wahrscheinlich irgendwas anderes dazwischen. Was schade ist, weil es hat mich nichts genervt dran. Also es war wirklich so, ich habe das dann auch gecheckt, man stirbt halt und man muss den Boss lernen und so. Ich habe das dann schon kapiert. Hat mir eigentlich schon getaugt. Es darf nicht unfair. Unfair mag ich halt nicht. Ich mag nicht, wenn du merkst, das Spiel verarscht dich jetzt, dann finde ich scheiße. Ja. Wenn es so skill-based ist, finde ich das echt cool.
Also ich meine, die Frage ist ja, Peter, wie gesagt, ich bin jetzt da eher das Gegenteil von Christian, weil ich empfinde es halt einfach nicht als gutes Game Design, wenn ich sage, ich muss da jetzt ganz viel grinden, damit ich dann weiterkomme, weil das bringt mich ja nicht weiter.
Musst du ja nicht, du kannst. Also
das hat ja mit Skill nichts zu tun. Ja, es ist natürlich die einfachste Option.
Ja, aber das finde ich cool. Das finde ich cool, wenn du es dir leichter machen kannst, das Spiel, weil ich habe heute gelesen, Christian, erklär uns auf, ich habe heute gelesen, dass es jetzt schon die ersten gibt, die den DLC auf Level 1 die Bosse gelegt haben. Wie geht das? Das
ist pervers.
Ich habe das heute gelesen.
Ich muss mir das mal schauen.
Ja,
ich hab,
aber das ist eine andere Spielpassion. Das ist ja pervers.
Die ersten Videos krass. Hier von so ein paar YouTubern, denen ich halt folge, so, die halt so speziell so Soulsborne-Content machen. Mhm. Und der hat auch so, schadet jetzt seinen Stream mit DLC mit gar nichts. Also quasi erstmal auch unbewaffnet und ohne Armor. Und da bin ich schon auch baff. Also das ist schon abgefahren, was manche Leute machen. Aber ja, die schaffen das. Also man sieht das ja auch, so ein Soul-Level-1-Run oder so ein Rune-Level-1-Run auf Elden Ring, das machen ja auch viele. Und es ist auch teilweise so, dass das Level von den Personen nicht so wichtig ist, Wichtig ist fast der Schaden, aber da gibt's ja dann auch Leute, die machen ohne Waffen, die kämpfen nur mit der Faust. Da machst du halt nur 3 Schaden.
Aber so kurz nach dem Release finde ich das
es richtig heftig.
Also es ist und ich finde es halt, weil die Bandbreite finde ich schon geil, wenn sowas möglich ist und du aber trotzdem auch andere Möglichkeiten hast, das Spiel irgendwie zu bezwingen und sei es Grind. Ja, ich mag ja Grind auch manchmal.
Ja, wenn es einem Spaß macht. Also mir macht, wenn ich mal grinden musste oder ich bin ja dann zwangsläufig so einer, boah, geil, hier ist eine geile Gegend, wo viele sind und da kann ich so ein bisschen üben, so das Timing mit dem Kämpfen und kriege auch noch fett Seelen oder halt Runen hier abgefarmt für 2-3 Level-Ups und dann ist es für mich so eine Win-Win, weil das ist halt, mir macht die Kampfmechanik halt auch Spaß. Das ist kein Grind für mich. Ich empfinde
das. Ist ein bisschen erstaunlicher an dem Spiel, weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Riesenfan davon, aber während ich es gespielt habe, hat es mir schon irgendwie Spaß gemacht, aber für mich fehlt irgendwas, was mich motiviert, dran zu bleiben.
Bist nicht dran geblieben rein dieses,
entweder ich grinde jetzt oder ich investiere ganz, ganz viel Zeit, um meinen Skill so weit zu schärfen, dass es funktioniert. Das reicht mir nicht. Ja? Also für mich persönlich würden die einen wahnsinnigen Schritt vorwärts machen, wo mich dann das Spiel auch interessieren würde, wenn sie ihre Story richtig in-game erzählen würden und nicht nur durch irgendwelches rumliegende Zeug.
Das frage ich mich auch, diese Story-Thematik. Ja. Ist die in dem DLC, habe ich nur gehört, dass sie, glaube ich, einiges besser machen bezüglich Storytelling als im Hauptspiel.
Ja, bisschen besser, da stehen mehr Leute rum, die dann auch mit dir reden und es sind nicht nur, wie der Philipp sagt, so irgendwo findest einen Ring, wo du dir dann das durchlesen musst, damit du dann checkst, das gehört zu der Lore.
So hat sich's zumindest für mich in den
im Hauptspiel angefühlt. Das ist so, ja.
Und ja.
Das ist auch bei Elden Ring sehr stark.
Ja, wäre mal krass. Stell dir mal so ein
Game vor. Ich bin halt so ein Story-Gamer, weißt du?
Ja,
aber so ein Story-Gamer.
Dann wäre es krass, ich stelle es mir auch gerade vor, weil ich bin ja auch ein Story-Gamer eigentlich. Bei dem Game gehe ich jetzt anders ran, da gehe ich für die Challenge ran, habe ich jetzt Bock auf die Challenge.
Ich glaube, dann wäre ich sogar dran geblieben.
Wenn aber sowas mit geilem Storytelling und Cutscenes und so weiter.
Also wo sie es besser gemacht haben, ist bei Bloodborne und da wäre es ja auch vielleicht was, weil das ist ja deutlich weniger Fantasy, sondern das ist ja so Gothic, Lovecraft-Horror-mäßig und deswegen hat es mir ja auch so mega gut gefallen und das Storytelling ist da auch sehr viel besser und stärker. Aber immer noch nicht so, dass du sagen würdest, das ist jetzt hier vergleichbar mit, keine Ahnung, wie God of War die Story erzählt oder so.
Mhm.
Das wäre schon mal. Die Engine hat sich nicht geändert, oder? Also es ist nur wirklich, wirklich Content. Also wahrscheinlich irgendwelche Bugs im Hintergrund, aber es ist jetzt nicht noch krasser geworden. Wobei, ich hatte ja den Bericht bei Game Tour angeschaut. Also da gibt es auch echt sehr stimmungsvolle Momente so, ja. Also.
Ja, also es ist ja auch das bestaussehendste FromSoft-Spiel, aber das heißt ja auch noch nicht viel, wie der Film sagen würde auch.
Ich fand's okay, als ich es angezockt habe damals, habe ich damals schon gesagt. Ich
fand's okay. Genau, es ist stimmig, aber es ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, was so ein Cyberpunk, wenn du siehst, wenn du, oh, was geht denn da ab? Oder ein Horizon oder so. So ist es nicht.
Aber es hat geile Locations und das Boss-Design und so. Ich glaube, das ist schon alleine cool. Das, ne? Ist
halt, das geht nicht. Ja, ich glaube, ich fand auch, dass die Grafik, also bis auf Bloodborne, das tut mir immer noch so leid, weil ich es eigentlich so gern spielen würde. Aber ich finde es einfach so hässlich. Aber sie haben
bei PS5 das Remake. PS5 Pro kommt das Remake von Bluepoint.
Ja, dann kommt es bestimmt auch auf PC, das passt dann. Genau. Nee, aber Spaß beiseite. Ich fand tatsächlich, das Art-Design fand ich tatsächlich auch gut genug, dass du dich nicht über die vielleicht suboptimale Grafik oder nicht ganz auf einem Level mit Horizon oder God of War befindliche Grafik ärgern musst. Wie gesagt, ich glaube, das könnte ich alles verzeihen, ja. Und ich habe es ja auch eine Weile durchgehalten. Mein Punkt ist halt immer dieses Story-Ding wieder, was mich dann verliert.
Dieses reine Challenge-Ding sozusagen hatte ich nicht genug. Oder pack dich dann nicht genug?
Nee, weißt du, dafür, ganz ehrlich, da ist das andere Problem, ist, dass ich dafür zu selten spiele am Ende. Weil das, was ich mir an Skill am Sonntag aufarbeite, bis ich am nächsten Donnerstag wieder Zeit habe, ist das wieder weg.
Ja. Ja, also wenn ich sowas zocke, was jetzt, glaube ich, so wie Elden Ring, ich glaube, da werde ich dann jetzt echt versuchen. Und wie gesagt, Fußball-EM ist noch das Problem, aber dann werde ich das sehr regelmäßig spielen. Also.
Ich bin gespannt.
Da werde ich keine 3 Tage Pause machen. Da muss ich einfach regelmäßig. Und wenn es nur mal kurz ist, damit ich da dranbleibe. Weil sonst, glaube ich, verliert es mich auch ganz schnell. Wie du sagst, Philipp, wenn da keine Story dann drin ist und ich nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht, dann lasse ich es wahrscheinlich liegen.
Ja, dann ist gut, ne? Dann hat man es halt schon 10.
Und mein Ziel ist übrigens, ich habe gerade nachgeschaut, mein Ziel ist übrigens, Max-Level 713 zu erreichen, Christian.
Echt?
713 ist das Max-Level in Elden Ring.
Aber warum?
Ach so, ich glaube, das kann man das erreichen. Da braucht
Nein,
man ja
aber ich, warum ist das das Mac? Also, weil normalerweise, wie waren das? Ich glaube, bei Dark Souls hieß das auch mal, da haben auch immer Leute, da glaube ich auch den Miyazaki gefragt, was eigentlich das Max-Level ist.
Aha.
Und der hatte dann, glaube ich, mal gesagt, das wäre 999. Und dann ist es aber so, dass wenn du irgendwie da, weil du kannst ja, glaube ich, nur maximal New Game 7 Plus machen, dann ist ja irgendwann auch Schluss.
Aha.
Und wenn du da irgendwie dann, ich glaube schon ab Level 500 oder so war das, dass du quasi ein Game komplett durchspielen musst, um so viel Seelen zu haben für ein Level Up.
Ja.
Also und, ohne zu sterben und alles natürlich. Ne?
Also anscheinend, wenn alle Levels, also alle Attribute gehen auf 99 und dein Gesamtlevel ist dann 713.
Ah, okay, ja, das stimmt natürlich genau, dass du dann die
Attribute nicht mehr und es gibt halt, und die machen das anscheinend, ich lese hier nur so halb mit Farming-Tricks und wahrscheinlich irgendwas ausnutzen, damit du das halt auch.
Ja, da gibt's auch leider eine ganz, ganz böse so Marketplace dazu, dass du halt, da gibt's halt dann so Rune-Farmer und dann gibt's ein Marketplace, wo du dir Runen kaufen kannst. Das heißt, dann gehst du halt mit denen zusammen in ein Koop-Gebiet und dann droppen dir die halt dann
Ach, Runen. Krass.
Und du kaufst die halt aber auf dem echten Marktplatz und so.
Okay. Also,
das finde ich dann.
Aber man muss, aber muss schon sagen, weil du das gerade sagst, das ist natürlich im Prinzip Schwarzmarkt, ne? Da verdient ja. From Software gar nichts dran. Wieder keine Microtransaction, nichts drin. Es ist einfach ein Videogame, so wie
genau,
man sich's,
genau.
wie man sich's halt wünscht. Und das ist halt sehr schön.
Und ja, also wenn man Elden Ring mochte, da macht man beim Elden DLC erstmal nichts falsch. Ich werde schauen, ob ich dran zerbreche. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich auch an einem From Software Spiel zerbreche. Und man weiß, wie sehr mir das dann wehtut.
Also bei Elden Ring wird es dir mehr schmerzen als bei Sekiro, glaube ich.
Ich glaube ja, definitiv. Ja.
Krass. Wir sind schon wieder, wir gehen schon wieder zeitmäßig. Ich will mich gar nicht vordrängeln. Jetzt frage ich mal kurz in die Runde. Philipp, Tax, habt ihr noch, außer Alan Wake, Philipp, habt ihr noch was, was ihr unbedingt heute an die Mann und an die Frau bringen wollt hier im Cast?
Nein.
Nur in Kürze, also so ungefähr so lang wie meine Filmempfehlung vorher.
Ja, cool, Philipp, weil dann habe ich nämlich noch einen kurzen Nachbrenner und dann könnt ihr direkt in euren Alan Wake Spoiler-Part reingehen.
Mein Gott, da sind wir ja wirklich schnell heute. Ich brauche aber vorher noch ein neues Getränk dann.
Ah ja.
Das ist nur schon mal angekündigt.
Ich mache jetzt den letzten Schritt. Wir machen einfach abwechselnd. Du machst wieder die zwei jetzt, oder?
Noch schnell Snorkel ausgetrunken, oder?
Genau, noch schnell. Also das belgische Niederländerbier ist nur gut, wenn es richtig ja, eiskalt ist.
Sonst kalt, ja. Meine Eiswürfel sind auch weg, ja.
Ich habe gespielt, ich habe das Demo...
Ah, du brauchst noch ein Getränk, oder? Hast du gesagt?
Ach so, ja, entschuldige.
Kiste 2 und jemand sagt eine Zahl? 3 hatten wir schon.
Ja. Nummer 4?
Vielleicht ist es ja der Spezi.
Schön wäre es gewesen. Es ist die, es ist das, die Huberweiße aus Freising. Die
oh ja, mit dem Eisbären. Was Bodenständiges. Hört sich sehr bodenständig an. Sehr
ja, gut. Ich glaube auch. Das ist jetzt nichts Grausiges.
Und eine gute Vorbereitung dann für den Alan Wake Spoiler-Part dann. Ja, sehr gut.
Genau. Schau mal, ob ich dann noch reden kann. Ich hab eine Demo gezockt zu einem Spiel, das ich aber schon mal empfehlen möchte, weil ich die Demo wirklich, wirklich cool
fand. Jetzt merkt man, dass der Philipp jetzt der PC-Gamer ist, jetzt spielt er Demos.
Ja, spielt er Demos, gell? Nein, gab's auf Steam eine Demo zu The Altars. Ist so ein Survival-Überlebens-Game. Und zwar strandet der Charakter auf einem fernen Planeten. Das ist eigentlich was für Taxe vom Setting her. Und es geht dann so ein bisschen hier in Richtung Basenbau und das ganze Ding hat den Twist, dass er quasi Parallelweltversionen von sich selbst herbeibringen muss, um Aufgaben zu erfüllen, weil er der einzige Überlebende ist. Also du spawnst dann quasi einen auf einem Weg, das habe ich noch nicht so ganz begriffen, aber du musst dann irgendwelche Leute spawnen, die sind quasi du, die sehen aus wie du, haben aber eine andere Lebensgeschichte und daher können sie andere Sachen.
Mhm.
Und die musst du dann sinnvoll in deiner Überlebensquest einsetzen.
Du brauchst jetzt jemanden, der elektrische Schaltkreise versteht, dann holst du dich aus einem Paralleluniversum, wo du Elektriker bist. So, da.
Genau, ich bin nur noch nicht so ganz sicher, ob du kontrollieren kannst, welches du bekommst als nächstes.
Ah, okay.
Und das fand ich einen total netten Ansatz. Und vor allem also für Tax ist es, glaube ich, auch was, weil es echt super hübsch ist auf dem
Planeten. Was ich nicht checke.
Und auch, es klingt total süß.
Ist das ein Third-Person-Game oder ist das so ein Fallout-Shelter-Seitenansicht-Game?
Der Basenbau ist so ein Fallout-Shelter-Style-Seitenansicht-Ding, okay. Wobei du dich auch in so einer Seitenansicht richtig in 3D dadurch bewegst. Also es ist im Prinzip die gleiche Engine, nur hast halt eine Fixed Camera, okay. Die dich von der Seite sieht.
Okay.
Und es, ich weiß nicht, wie in die Tiefe das im finalen Spiel dann geht, der Basenbau, aber so macht es tatsächlich einen total guten Eindruck. Und draußen, wenn du dich in der Welt bewegst, ist es Third Person und dann machst du halt auch so Exploration.
Sieht
und
voll geil aus. Ich würde sagen, von den Screenshots ist es ein Tax-Game, ja, einfach nur wegen der Optik. Da könnt ihr einfach durchwalken.
Super schönes Spiel optisch.
Aber also welche Plattform? Wo könnte ich das
zu sehen? Ich glaube, es kommt auch für Konsolen. Im Moment ist nur PC die Demo, aber ich glaube, es ist auch für Konsolen. Ah,
Xbox, glaube ich, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ich dachte, das war. Oder halt nur Game Pass. Okay, es ist, glaube ich, Game Pass PC Xbox. Da hatte ich irgendwas gelesen. Ob es dann auch auf PlayStation so noch kommt, weiß ich gar nicht.
Ah, ich dachte schon.
Plattformen PS5, Microsoft Windows, Xbox Series.
Dann kannst du es erwarten, Tax. Aber ich glaube, das ist ein Walking Sim für dich, wenn ich das so sehe.
Nee, es ist glaube ich, kein Walking Sim.
Okay.
Also nicht mein Eindruck, nach der ersten halben, dreiviertel Stunde länger geht die Demo nämlich tatsächlich nicht. Also du musst schon Sachen tun und du musst Sachen finden und du musst Wege finden und du musst eventuell auch mal neu laden, wenn du was verkackt hast und solche Sachen. Okay. Also es hat eine richtig schöne Optik. Es hat ein paar richtig cool sich anfühlende Ideen, auch im Basenbau und sowas. Es ist aber gleichzeitig auf angenehme Art und Weise oldschoolig.
Mhm. Ja, taugt mir voll vom Style. Taugt mir echt vom Style.
Und also Basenbau, ich habe auch Bock drauf, ja.
Basenbau geht immer. Geil, The Altars, hey, das ist ja super. Der Philipp bringt uns jetzt so die Demos, die Early Access Games hier in den Cast. Macht der Christian ja auch?
Ja, ich bin aber auch still. Ich hätte zwar noch was vom Steam Next, aber ich sag mal vielleicht nächstes Mal.
Es sind übrigens die gleichen Typen, die hier dieses The Altars entwickeln wie Frostpunk.
Ah, okay.
11-Bit oder wie
sie heißen. Ja, da haben sie ja schon ein bisschen Erfahrung mit Basenbau und so.
Auch die wissen schon, was sie da tun und das merkst du auch. Also das ist zwar Indie noch irgendwo, aber es ist schon sehr, sehr poliert in der Demo.
Geil. Ja, ich habe auch ein Sci-Fi-Spiel gespielt in letzter Zeit. Ich kam ja nur so halb ein bisschen zum Zocken und hab mir ein Game rausgesucht, wo ich mir gedacht habe, das kannst du mal nebenbei so zocken, das ist jetzt nicht so fordernd und da verlernst du jetzt auch nichts, wenn du mal ein paar Tage nicht zockst. Ich habe endlich High on Life ernsthaft angefangen.
Ach, hui.
Nachdem ich das damals schon im Game Pass, glaube ich, ein bisschen angezockt hatte auf PC. Aber dann nicht weitergespielt, aber jetzt kam es ja auf PlayStation auch raus und jetzt war es irgendwann im Sale, dann habe ich es mir geschossen. Und jetzt habe ich gedacht, irgendwie fand ich es ja schon geil und es ist kurz und handlich und das kann man mal schnell zocken und es ist irgendwie unterhaltsam, das zocke ich jetzt mal. Also High on Life, Ego-Shooter, bisschen Metroidvania drin, bisschen Action-Adventure drin, allerdings alles sehr
oberflächlich. Pipi-Kaka-Humor.
Sehr viel Pipi-Kaka-Humor, weil es ist ja von Justin Roiland, der da war da mit beteiligt und ist ja nicht mehr so in aller Munde der Kollege. Der ist ja auch jetzt bei Rick and Morty und so weiter rausgeflogen. Aber sein Humor, der ist natürlich in dem Spiel zu 100% wiederzuerkennen. Genauso relativ viel South Park kommt mir vor vom Humor. Also die Mischung aus Rick and Morty und South Park ist für mich auch wichtig, weil ich bei Rick and Morty noch nie reinkam. Ich habe, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal versucht, Rick and Morty zu schauen, die Serie.
Kann ich auch nicht.
Und irgendwie ging es gar nicht. Und South Park kannte ich ja, also wenn ich da anfange, dann binge ich eine Folge nach der anderen. Das liebe ich ja. Und deswegen die Mischung macht es ganz gut. Und das jetzt als Videogame, sehr coole Sache mit dem besonderen Twist natürlich. Du spielst einen Ego-Shooter in einem sehr poppigen Sci-Fi-Universum und das Geilste dran ist, sind einfach die Waffen. Diese Waffen, die du sammelst über die Zeit immer mehr Waffen. Du hast irgendwann, glaube ich, 5 verschiedene Waffentypen und die Waffen sind Characters. Also das sind, die haben einen Mund, die haben Augen, die reden mit dir. Überhaupt, die reden auch mit den Characters in der Welt. Du sprichst gar nicht, sondern die Waffe spricht immer für dich. Ist auch spannend. Und die sind, da ist jeder halt komplett anders, so von ihrem Wesen. Geil. Also jede Waffe ist anders.
Und alle psychisch gestört, ne?
Das alle haben irgendwie einen Knacks weg. Du hast natürlich Knifey, das Messer. Knifey will einfach nur killen und einfach nur zustechen. Knifey will immer nur einfach zustechen. Das ist für Knifey das Allerwichtigste. Genau, die sind alle sehr gesprächig. Ich glaube, jede Waffe ist, nicht jede Waffe, aber der Großteil der Waffen hat ADHS. Du hast aber auch eine Waffe, die ist eher so der Chiller, so ein richtiger Chilliger. Was ist das für eine Waffe? Ist natürlich die Shotgun, klar. Also auch vom Waffentyp, der Waffentyp passt auch zum Charakter der Waffe, also sehr witzig. Am Anfang wird man, Fipsi, ich glaube, du hast auch angespielt. Hast du es angespielt?
Ja, ich habe es, glaube ich, 2 oder 3 Stunden lang gespielt.
Genau, so, also am Anfang wird man ziemlich stark bombardiert, finde ich, mit dem ganzen Gelaber und auch Knifey und so weiter und so fort. Ja. Übers Spiel ist es so, dass sich, es ist am Anfang übertrieben, glaube ich, einfach, um da reinzukommen. Oder man fasst auch übertrieben auf. Man gewöhnt sich komplett dran, dass die eigentlich sozusagen für einen reden. Und was man tun kann, man kann Dialoge, die nicht irgendwie sinnvoll sind oder der Handlung beitragen, kann man auch deaktivieren im Menü. Weil die manchmal auch einfach, du läufst halt gerade von A nach B und dann erzählt halt einfach die Waffe dir irgendeinen Witz. Das kann man deaktivieren. Ich hab's zwar an und hat mich nicht gestört. Ich fand's total unterhaltsam. Ich fand's total witzig. Ich hab's durchgespielt, circa 13 Stunden. Ich habe sogar ein bisschen exploriert, weil es auch Metroidvania eben hier und da neue Gebiete freigeschalten hat über die Zeit. Die Welten sind mega cool. Die Story ist mega witzig. Das Gunplay und so ist nett. Es ist ein Moorhuhn-Shooter im Prinzip. Ne? Ich bin ja nicht der Top-Gamer und ich habe es im normalen Modus gespielt und ich bin nie gestorben. In dem ganzen Spiel nicht einmal.
Es ist ein relativ banaler Shooter, das war
genau. Mein Eindruck auch. Und wenn man sich ein bisschen schlauer anstellt und sagt, okay, die Shotgun nehme ich jetzt nicht auf die Entfernung, sondern auf die Entfernung nehme ich halt eine Waffe, die auch für die Entfernung gedacht ist und so, das reicht schon. Man trifft, also das ganze Waffenhandling ist sehr eingedummt. Ja? Es ist wirklich sehr, sehr, sehr simpel, was ganz geil ist. Und das ist jetzt vielleicht auch noch witzig, das Game hat mich enorm stark an Ratchet & Clank erinnert, gerade an die letzten Teile, von dem, wie die Waffen, was die Waffen für Skills haben, weil jede Waffe hat halt ihre normalen Schussmodus, aber halt auch irgendwelche Skills. Und wenn du das richtig kombinierst, dann kannst du da richtig coole Sachen mitmachen. Viel Jump and Run auch, das aber in keinster Art und Weise fordernd ist. Also alles in dem Spiel ist eigentlich nicht fordernd, sondern du kannst da einfach durchsliden und hast einen riesen Spaß dabei. Ich habe dann auch den DLC durchgespielt, der ist ja auch nochmal so 2-3 Stunden, dieser High on Knife, da geht es ja dann wirklich um eine Mission, die du nur mit Knifey, also du machst ihn mit den Waffen, aber da geht es um Knifey primär, weil Knifey halt auch ein lustiger Charakter ist. Volle Empfehlung, wenn man einfach was braucht zum Entspannen und auf diesen Humor steht, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, du musst aber echt diesen Humor durchhalten.
Ja, der ist wichtig.
Das war so ein bisschen mein Problem, weil ich würde mich ja auch als South Park-Fan bezeichnen.
Ja, ja.
Aber ich könnte jetzt nie eine ganze Staffel durchbingen.
Ah, okay, ja.
Und deswegen hatte ich mit dem Spiel so ein bisschen das Problem, dass mich der Humor teilweise echt erschlagen hat. Wenn ich aber diese unnötigen, humorigen Dialoge ausgeschalten habe, bleibt von dem Spiel nicht mehr viel übrig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, lustig, also bei mir funktioniert es
primitiv. Ja,
ja. Ja.
Und die funktionieren bei mir auch, aber es war halt immer so, dass ich nach 20 Minuten spätestens dann keinen Bock mehr hatte. Ich mir dachte, okay, jetzt geht's mir auf den Sack.
Okay. Ja, ich war dann wirklich so drin und ich habe dann auch oft, ich glaube, vieles schon irgendwann überhört, weil ich mich dann eher darum gekümmert, wie komme ich jetzt an diese versteckte Kiste noch ran und wie hole ich mir noch das Item.
Also, wie gesagt, eigentlich ein gutes Spiel, eine total coole Idee.
Ja.
Aber ich fand es tatsächlich schwierig. Also.
Ja, weil, was du gerade sagst, deine Einschätzung passt doch sehr gut zu den Reviews allgemein. Also allgemein kam das Spiel so, ja, gute 60er, 70er Wertung weg. Immer mit dem Thema, wenn man den Humor und die Story, die erzählt wird und so mal wegnimmt, ist da nicht mehr viel Spiel. Der Rest ist eigentlich wie so ein On Rails ein bisschen. Du ballerst halt links, rechts, vor, zurück und dann gehst du durch die lustige Welt.
Ja, ich glaube, das hat irgendwann auch mal der Matt Stone, glaube ich, war das von South Park. Mhm. Der hat es mal irgendwann in einem Interview gesagt, dass sie die Episoden immer so auf 20 Minuten gemacht haben, weil die meisten Leute den Humor nicht länger ertragen haben. Die fanden den geil, Aber nach 20 Minuten haben sie gesagt, so, jetzt nervt's. Jetzt
es ist schon eine gute Portion dafür. Ich würde aber auch immer noch sagen, der Humor ist eher schon wahrscheinlich Rick and Morty. Obwohl ich in Rick and Morty nicht reinkam, aber er ist, glaube ich, also so wie ich zumindest ein bisschen quer gelesen habe, er ist insgesamt etwas fäkaler als bei Rick and Morty. Also er ist sozusagen vom Niveau her mehr South Park, aber von den Ideen und so Rick and Morty. Und das ist für mich dann, glaube ich, eine ganz gute Kombi.
Ja, das hat schon gepasst. Ja. Sorry, ich muss kurz gehen.
Und der DLC, der setzt dem fäkalen Perversen einfach nochmal die Krone auf. Der DLC ist einfach, das ist richtig cool dran, der ist so richtig over the top.
Also ich habe schon voll Bock auf das Spiel, wenn es es bei der PlayStation auch geben würde.
Ich zock's auf der PlayStation.
Ah, okay, dann. Ich habe die ganze Zeit am PC gedacht.
Es wurde jetzt auf PlayStation ja released und es gab's jetzt auch bei irgendeinem Sale mal super günstig. Und da habe ich es mir geschossen und habe mir gedacht, das ist jetzt so ein schönes Spiel für zwischendurch.
Okay, muss ich nochmal schauen. Okay.
Und gleichzeitig, Christian, jetzt kannst du nachvollziehen, wenn ich das jetzt gezockt habe, vielleicht habe ich deswegen besonders Bock jetzt mal wieder auf eine Herausforderung. Und deswegen bin ich gerade motiviert, dass ich Elden Ring zocke. Weil die Herausforderung
ist ja leider für mich die höhere Herausforderung. Also ich habe es ja auch 2-3 Stunden oder vielleicht sogar ein bisschen mehr gespielt. Und ich bin halt shootermäßig nicht so kompatibel wie ihr. Also ich fand's. Also da gab's doch mal dann diese Assassinenkatze oder was das war, die zweite oder dritte größere Boss. Da bin ich sogar mal gestorben dann.
Ich fand die Bosse auch super. Also der allerletzte Boss, der ist ein bisschen schwieriger, aber da bin ich dann auch gerade nicht verreckt, weil das ist so geil. Du bist auch immer, so kleine Sachen haben sie halt eingebaut. Du bist halt dann irgendwann, du hast ein Life von 1. Und 1, dass sie dir das wegballern, dann müssen sie dich noch 2-3 Mal treffen, bis dass du wirklich stirbst. Also ich war oft auf 1, aber ich bin dann halt doch nicht gestorben.
Sie haben es aber, glaube ich, auch noch mal ein bisschen später vereinfacht noch mal.
Ah, okay, das kann auch sein, ja.
Okay.
Also ich bin bei diesem Katzen-Dings da, das Christian meinte, da bin ich auch ein paar Mal abgenippelt, weil ich es nicht hingekriegt habe. Und dann kam irgendwie ein Update und dann war das auf einmal mega einfach.
Ja, lustigerweise, der allererste Boss, das ist ja noch eigentlich Tutorial, der ist von der Mechanik her am komplexesten von allen, weil du da auch noch am schwächsten bist. Und wenn du da zu weit, da musst du immer so hin und her springen, du darfst den Boden nicht berühren.
Ja, genau.
Ja, das ist eigentlich der Tutorial-Boss und der ist aber am schwierigsten. Die danach werden super einfach und ich spoilere jetzt einen Boss, weil es einfach so witzig ist, weil du wirklich sehr lange auf diesen Boss hinfieberst, dass du den endlich legst und dann kommst du an und die Bosse werden ähnlich wie bei Borderlands, wenn die sozusagen erscheinen, dann kommt so eine Cutscene, dann sieht man den Boss so im Standbild, dann wird sein Name eingeblendet und dann geht eigentlich der Kampf los. Und da ist es so, dass er gerade, du machst eine Tür auf, er steht da auf so einer Staffelei, macht gerade irgendwas in einem Regal, sieht dich, dann kommt die Cutscene, er fällt runter und bricht sich das Genick. Und dann kriegst du die Trophy, killed the hardest boss oder sowas. Und das Witzige dann ist, dass dann eine Falltür aufgeht und der Boss hat vorgesorgt, falls er stirbt, musst du dann in so einem Raum gegen ganz viele Gegner halt fighten. Das ist dann eigentlich
sehr
der Boss.
Ja, geil, sehr solche, geil. Sehr
und,
geil.
Und sowas haben sie wirklich überall eingebaut. Oh.
Diese aber der Artstyle und so, also ich habe
diese Art Humor, ne? Diese Art Humor findest du überall und das war halt super witzig. Einfach so ein Boss, wo du denkst, hui, das wird jetzt sicher ein harter Fight und dann bricht sich der einfach das Genick, weil er von der Stufe runterfällt. Ja, sowas ist halt bei dem Game geil. So, auf sowas muss man stehen, dann spielt man es, wenn man einen ernsthaften Shooter sucht oder so oder eine Herausforderung, bitte nicht, sondern echt
nur freie Unterhaltung. Ich glaube, könnte mir sogar vorstellen, dass der Tax seinen Spaß dran hat.
Ich glaube auch.
Gameplay, weil es nicht so ein...
Ich hatte die ganzen Trailer gesehen, ich habe es nur nicht gemerkt, dass es das auf der PlayStation jetzt schon gibt.
Ja. Es ist nicht so ein krasses Gameplay-Monster, ja, aber es erzählt eine coole Story, es sieht witzig aus und wenn du den Humor erträgst...
Ja. Also ich fand den Humor super. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das jetzt war, weil ganz am Anfang gibt es doch da, wo du in dieses Haus kommst und dann diese kleinen Scheißeboller da irgendwie durch dein Haus marschieren.
Rollen, ja.
Und das ist dann so geil, wo die dann so, wie sie dann nach Schitteli gehen, weil die wohnen in Schitteli.
Ja.
Ah, das habe ich so geliebt. Also da habe ich schon
gemerkt. Sowas überall. Ne? Ja. Wortspiele und nur so und halt immer.
Es war halt voller dummer Sprüche, ja. Und dummer Witze.
Ja.
Sowas zieht ja bei uns gar nicht.
Und was halt auch, und was man sagen muss, das Level-Design ist sehr geil. Also die Levels sind sehr unterschiedlich, ganz verschiedene Biome-Tags. Das sieht auch immer mal wieder anders aus. Echt schön gemacht. Eigentlich schon, Tax, das ist dein Game, weil es ist wirklich, es ist jetzt
voll.
Nicht das Skill-Game und du hast, glaube ich, echt Spaß dabei.
Ja, genau. Ich habe schon gesehen, Wüste und Stadt und alles Mögliche. Also, ja, ich freue mich sehr drauf. Ja.
Läuft mit fluffigen 60 FPS, ja. Hat gar keine Probleme mehr. Ist halt schon lange gut durchoptimiert jetzt. Läuft super auf der PlayStation. Ja, Empfehlung, wenn ihr auf sowas steht. Schön. Dann, liebe Leute, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal.
Peter, das ist so traurig.
Ja, ich kann mir das nicht anhören. Es tut mir leid, weil Alan Wake ist das nächste Spiel, das nächste Story-Game, das ich unbedingt spielen muss, inklusive DLC. Deswegen, ich kann mir das nicht anhören. Deswegen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Philipp und dem Christian. Und der Tax ist auch dabei und wird die beiden so ein bisschen im Zaum halten, dass sie nicht komplett abschweifen.
Genau, aber ich habe schon mich verraten, wo der DLC weitergeht. Das ist ja mal den Bock zum Gärtner machen.
Jetzt wird's, ja, genau, jetzt schauen wir mal. Ihr schreibt mir einfach, wenn ihr durch seid, dass ich die Aufnahme stoppen kann. Aber ich sage schon mal zu den lieben Hörern. Vielen Dank fürs Hören. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem letzten Abschnitt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ihr könnt loslegen. Peter.
Jetzt geht's richtig los.
Ja, da geht's jetzt los, gell?
Da habe ich gleich den Ingwer verschluckt, stelle ich gerade fest. Muss ich Alan Wake durchgespielt haben, um in dem DLC klarzukommen? Das ist die erste Frage.
Ja. Also du wirst den DLC nicht genießen, ohne dass du Alan Wake, im Idealfall Control und auch Quantum Break durchgespielt hast.
Also genau, Spoiler, Quantum Break habe ich nicht durchgespielt, deswegen ging mir einiges verloren, was ich im Nachhinein festgestellt habe an Anspielungen. Aber es war nicht schlimm. Also sagen wir es mal so.
Es hat trotzdem funktioniert, oder? Es
hat trotzdem funktioniert und gerade eben die dritte Episode ist auch die stärkste. Jetzt fangen wir mal ein bisschen, ich weiß nicht, wir machen jetzt, glaube ich, kein Alan Wake 2 komplett Minicast oder sowas, weil das ist sowieso, das haben wir durch, das war dein Game of the Year, das ist sowieso Spielempfehlung, wer so ein bisschen auf atmosphärische, so richtig Horror ist es ja nicht, aber atmosphärische, Grusel, Spooky, von mir aus auch Horror, und aber eben Story-Driven Game steht, muss das gespielt haben. Da bin ich auch der Meinung. Ich habe zwar deutlich größere Probleme gehabt damit als du, aber mochte es trotzdem sehr gerne. Und jetzt ist vor kurzem eben der DLC, der erste gedroppt, Night Springs, den sie angekündigt hatten auf dem auf der
Summer E3 Ersatz hier. Auf der E3 angekündigt.
Summer Game Fest war es ja schon, genau.
Summer Game Fest war hier quasi schon fast ein Shadow Drop, weil er kam ja einen Tag danach.
Genau. Super sympathischer Auftritt übrigens halt auch mal wieder hier von Sam Lake und genau. Dann kam er danach und habe ich erst gemerkt, ach, man muss diese Deluxe Edition kaufen, damit man den DLC spielen kann.
Das ist ein bisschen bescheuert gemacht.
War ein bisschen merkwürdig, aber den habe ich mir, den kann man sich, also wenn man die Normalo Edition hatte, wie ich, kann man den Upgrade auf die Deluxe Edition einfach nachschießen für, weiß ich, 15 Euro, 20 Euro, whatever. Ja,
relativ kleines Geld, war ganz fair gelöst.
Genau, weiterer DLC ist ja noch angekündigt, der dann, und das schon mal vorweg, ein echter Story-DLC sein soll, weil Night Springs ist kein echter Story-DLC.
Also gut, das haben sie so ein bisschen ja schon bei Control so gemacht, ne? Die zwei DLCs waren sehr unterschiedlich. The Foundation war halt noch so ein bisschen, hatte ich aber in der Story nicht weitergebracht. Und ja, also ich finde es aber ganz geil. Also ich finde diese Philosophie, die sie zu den DLCs haben, eigentlich ganz cool.
Ich finde es auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ich habe mir zwar eigentlich ein bisschen mehr Story erwartet, aber die Art und Weise, wie sie damit umgehen, im Episodenspiel, drei Episoden, jedes komplett abgeschlossen Spiel in einem Gebiet, die du im Hauptspiel auch erkundet hast, und zwar auch sehr cool erkundet hast, mit auch Charakteren aus dem Hauptspiel, deswegen, also beziehungsweise nicht nur aus dem Hauptspiel, sondern eben auch aus Control. Die zweite Episode steuerst du Jesse, heißt sie, oder Jess, oder wie heißt
Jesse.
Jesse, genau. Die ihren Bruder sucht und deswegen also wirklich alles drei für sich jeweils auch ein bisschen anderen Schwerpunkt. Der erste ist sehr auf Ballern, der zweite ist sehr ein bisschen mehr auf Rätseln und der dritte Teil ist einfach nur Mindfuck,
Full-Blown-Ideen. Wobei Rätseln natürlich sehr relativ, ne? Also es wirklich ist Rätseln.
Also ein Rätsel hat mich ein bisschen genervt und zwar
welches? Die
Rösttemperatur des Kaffees. Weil ich hatte sie richtig
gebraucht,
und habe dann gemeint, ja, aber jetzt weiß ich es doch, wo muss ich denn da, wie kann ich denn dem dann da sagen, wie die Temperatur ist und dann, dass man sie in diesen blöden Safe eingeben muss, habe ich halt erstmal so ungefähr 10 Minuten lang.
Das ist der Kaffeeröster, das ist kein Safe.
Ja, ich habe es nicht gecheckt, deswegen, das war leider, aber es waren 10 Minuten ungefähr, also nicht so dramatisch.
Ja, nee, also ich muss erst mal sagen, ich wusste ja gar nicht so, also Remedy halt, ne? Ich hatte ja keinen Schimmer, was soll ich jetzt von diesem DLC zu meinem Spiel des Jahres erwarten, ja?
Genau.
Und ich bin ja so mit so einer gewissen Skepsis schon ran, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es auch so ein bisschen verzögert, das Spiel, weil ich mir dachte, boah, wenn das jetzt scheiße ist, bin ich voll unglücklich. Aber das war einfach so eine grandiose What-If-Brainfuck, krasser Humor und sich selbst nicht so richtig ernst nehmen und so richtig geil von vorn bis hinten. Also es war so lustig.
Ja.
Ja, und also schon diese erste Episode, ne, mit dieser strangen
Überregend
Kaffeekellnerin.
lustig, genau, mit dieser Biggest Fan, also
Biggest
ihr
Fan,
größter Fan
ja.
von Alan Wake, diese Rose heißt sie, glaube ich, oder weißt du,
Rose, ja.
genau, die in dem Diner arbeitet, mega gut, ja.
Gegen den bösen Zwillingsbruder von Alan Wake, ja, der natürlich ihr stilecht mit dem Motorrad durch den Wald brettert und sie mit der Shotgun hinterher.
Und sich dann er als auch sein Motorrad in einen Werwolf verwandelt.
Es war
Das
so
ist
witzig. Also
richtig abgefahren geil, ja.
schon diesen spielbaren Anfang, wo sie hier in ihrem Café unterwegs ist und so quasi der Held der Nation als die Kaffeekellnerin, ja. Und es ist so geil gemacht einfach. Das ist so lustig. Und wie sie rausgeht mit dieser Shotgun und diese Straße entlang läuft, dann
Man
die
grinst und immer,
Uferpromenade.
immer einen fröhlichen Spruch mit ihr auf ihren blutbespritzten Lippen, weil sie am Ende ja wirklich
Ja.
nur noch im Blut besudelt ist. Mega geil, ja.
Irre geil gemacht. Also
Aber ihr
wirklich,
schwärmt ja beide
wirklich.
schon total. Also,
Ja.
es ist so wie so ein No-Brainer. Also,
Total.
wer
Ja,
Ellen weggespielt
weil es
hat.
einfach so, das ist so das quasi prototypisch nochmal, was ich an den Remedy Games wahnsinnig gerne mag. Sie gehen erzählerisch total aus sich raus und Sam Lake ist einfach für mich so ein totales Genie, wenn es darum geht, schräge Scheiße zu erzählen. Und das lässt er halt in dem DLC noch mehr raushängen als in Alan Wake.
Das
Ich meine,
heißt, es
der.
wird auch nicht so produziert. Die haben richtig Spaß an der Storyline gehabt
Total.
und vo voller Fanservice.
Ja,
Also
absolut.
ich
Das
muss mal schauen.
merkst
Bin
du
bei
auch
der
bei
Hälfte von Alan Wake, aber ich habe es noch nicht abgeschlossen.
der zweite Teil vom DLC hier, wo du Jesse spielst aus Control, ist ja quasi so die Alternate Reality Version, wo sie eben nicht in das Control House geht, sondern hier in diesem Coffee World
Coffee
landet.
World.
Und ich fand ja Coffee World sowieso schon so unfassbar geil im ersten
Ja.
Teil, in Alan Wake, ja. Nicht nur das Level-Design und alles, sondern einfach diese Idee, ja, der Coffee World
Vergnügungspark
Vergnügungspark.
über Kaffee, ja, mega. Ja.
Super
Deswegen
geil.
war ich auch von der zweiten Episode am ehesten enttäuscht, weil dort das Gameplay so ein bisschen stinkt, die Rätsel halt keine
Ja,
Regeln
das
sind.
stimmt.
Was cool ist, dass halt, ich habe ja gedacht, oh geil, oh, du spielst Jesse, oh, und du spielst Jesse in Coffee World, wie geil ist das denn?
Ja,
Dass
das
dann
ist
am
schade,
Ende
dass.
aber auch noch
Ja.
Stealth-Sequenzen kommen, hey, da habe ich mir gedacht, boah, hey, du nicht auch noch, Alan Wake. Und die Stealth-Sequenzen sind
Ja.
halt wie so oft bei Spielen, die sich nicht auf Stealth konzentrieren,
Ja,
einfach scheiße.
wobei du musst fairerweise sagen, diese Stealth-Sequenz, du meinst die im Lagerhaus, ne?
Ja. Ihr geht
Die
schnell
war
vorbei, ja.
extrem kurz und also wirkliches Stealth war das auch nicht.
Ja, es ist trotzdem, also da war ich trotzdem enttäuscht. Aber
Ja,
die dritte
das war das
Episode hat
Einzige,
dann
was
wieder
mich ein
alles gerippt.
bisschen genervt hat. Die dritte Episode war halt einfach nur mega krass. Ja, weil die hat dann tatsächlich ja auch wieder ein bisschen zu der Hauptstory zurückgeführt.
Genau.
Weil da war ja so dieses, ich meine, das war ja einer, wir können jetzt ja hemmungslos spoilern, das war ja einfach so ein geniales Ende in Alan Wake 2, was ich super geil fand, wie Alan Wake hier so dasteht und alles läuft irgendwie schief und er dann irgendwie diese Erkenntnis hat, it's a spiral.
Ja, it's not a
Was?
Ja.
It's a spiral? Was?
Es ist kein Kreis, weil man denkt ja die ganze Zeit, es dreht sich alles im Kreis und so. Und er sagt, it's not a circle, it's a spiral. Also es ist eine Spirale, die dreht sich ja immer weiter in den Abgrund quasi.
Ja, und das kommt, also das greifen sie so auf in diesem Ding. Und gleichzeitig natürlich die Nummer, klar, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe Quantum Break ja gespielt. Für mich war das extrem offensichtlich. Natürlich, dass hier ausgerechnet er den zeitreisenden Cop spielt, ja,
Aber
der
dann hast
zwischen
du ja
den
schon
Dimensionen
also das
hinterspringt.
ist mir dann ja schon im Hauptspiel entgangen, dass der Sheriff eben
Ja,
also derselbe Schauspieler ist wie der bei Quantum Break. Das hätte ich gecheckt, ja.
Ja, und dass er dann auch noch den zeitreisenden, Dimensionen springenden Typ spielt und diese Verkettung, ja, von sie drehen hier diese Serie und das
Ja.
sowas von geil.
Ja.
So geil. Das Wahnsinn. Ja, da hatte ich so einen Spaß dran, alleine zuzugucken.
Und gab es noch mal Twists sozusagen auf das Originalspiel, dass man so, ah, so war das, oder ist das gar nicht so vorhanden? Das ist relativ
Die
unabhängig, oder?
relativ losgelöst, würde ich jetzt mal
Die
behaupten.
letzte Episode, die spielt da schon sehr damit auch, finde ich. Also hier gerade mit Mr. Door und sowas. Das kommt jetzt wahrscheinlich auf den zweiten DLC und Alan Wake 3 dann irgendwann an, inwieweit das wirklich eine Bedeutung hat. Aber ich glaube, da könntest du schon Teile davon rein interpretieren, weil der Sheriff ist ja in Alan Wake 2 auch irgendwo verschwunden. Ja, und wenn Mr. Door quasi als böser Nemesis durch die Dimensionen springt und alle Inkarnationen des Sheriffs umbringt, also von dieser Person, ja, das ist schon ganz geil. Also dann könntest du hier, also,
Ja, aber
ja, es.
das hat keinen Bezug zur Story von Alan Wake 2, sondern
Meinst
es macht
du
eher
zur Story nicht?
eine Door auf,
Ja.
zu einer weiterführenden Story, entweder im zweiten
Genau.
DLC
Genau,
oder.
zu einer Connected
Ja,
Story
ja.
oder irgendwas und Extended Universe und aber so schön gemacht einfach. Also ich finde, du merkst dem DLC, der ja auch, naja, richtig lang gebraucht hat er nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr.
Ich finde, dein Kater schwärmt auch im Hintergrund vor,
Ja,
oder? Ich meine, der ist ja
der
auch ganz hin und
ist
weg.
total begeistert. Ich versuche mal, ob ich ihn rauslassen kann. Der ist total begeistert, weil hier überall irgendwelche Mücken und Insekten rumschwirren, die er jagen kann.
Ach, das ist ja cool.
Ja, richtig lange hat er nicht gedauert. Das war auch gut so. Und er hat auch nicht lange gedauert zum Durchspielen. Also die Episoden
Nein.
sind ja sehr überschaubar. 45 Minuten bis maximal eine Stunde hätte ich jetzt mal behauptet pro Episode.
Und glaubt ihr,
Ja.
das war's dann mit DLCs? Also,
Nee, es kommt noch
Einer
einer.
kommt noch, einer kommt
Aha,
noch.
okay.
Also es ist ja, sie machen das ja traditionell so ein bisschen so, ein DLC ist mehr so ein bisschen Freestyle und ein bisschen going crazy. Und ein DLC setzt ein bisschen die Story fort oder erweitert tatsächlich die Welt. Und der welterweiternde, ich gehe mal davon aus, dass der jetzt noch kommt irgendwann zum Jahreswechsel. Ich tippe mal so auf die
Genau,
Weihnachtszeit wieder.
genau. Also wenn man sich die DLCs von Alan Wake 1 dazu anschaut, ist der jetzige hier Night Springs schon um Welten kreativer und besser als irgendwie beide zusammen, weil ich kann mich auch nur noch dunkel erinnern, dass ich glaube, das Signal war sehr schwach. Das war ein reines Shooterfest.
Oh, das war relativ fad. Ja,
Ja.
ich glaube aber tatsächlich, die trauen sich jetzt auch ein bisschen mehr.
Ja, das hoffe ich doch sehr, genau. Und The Writer, der zweite DLC, den habe ich sehr, sehr stark in Erinnerung, habe aber auch gehört, dass der auch nicht so überall so gut ankam. Aber ich habe den sehr stark in Erinnerung, weil er eben, wie ich fand, und jetzt dann auch im Nachhinein fand, sehr viel mehr schon vorbereitet hat, auch auf Alan Wake 2.
Das ist das Witzige ja bei ihren, das hatte ich ja schon gesagt, hier auch bei dem Control DLC und Alan Wake 2 und sowas. Diese ganzen Kreuzbezüge, die sie da schaffen, auch Jahre im Voraus teilweise,
Ja.
ja, die du dann erst kapierst, wenn du das eigentliche Spiel irgendwann mal siehst, finde ich für die Branche eine relativ einmalige Leistung. Könnte mich nicht an ein Spiel erinnern, das das ähnlich macht.
Und also weiß man, was Remedy als nächstes macht? Also jetzt noch diesen DLC und
Ja gut, jetzt kommt
dann.
der Max Payne 1 und 2 Remaster Remake, auf
Stimmt,
den ich mich auch
stimmt.
echt freue.
Genau, auf den
Und
freue ich
dann
mich
ist
auch.
wohl Control 2 in
Genau, es waren
Produktion.
zwei Control-Spiele in der Mache, glaube ich. Ein Multiplayer, den haben sie aber, glaube ich, eingestellt, soweit ich weiß.
Ja,
Und
da
eben
haben sie festgestellt,
Control,
es bringt nichts
das macht auch
und
Sinn, ja, genau. Und
ja.
dann haben sie sich ja, das ist ja der Grund, warum sie trotz den guten Verkaufszahlen von Alan Wake 2 noch nicht in den schwarzen Zahlen sind, ist ja, weil sie sich die Rechte an Control zurückgekauft haben, weil die
Genau.
lagen nicht bei Remedy. Und das erzielt
Genau,
aber
und
bei Remedy, das heißt,
natürlich,
sie haben volle kreative Freiheit über Control.
genau, ich glaube, das wird nochmal richtig gut. Also da habe ich echt nochmal Bock drauf. Und wenn sie ihren jetzigen Weg da weitergehen, wie sie quasi mit jeder Episode ihre Spiele mehr ineinander greifen lassen, ja, total, habe ich total Bock drauf. Also, und es gibt ja auch schon immer wieder dieses Gerücht, dass sie auch dran arbeiten, sich die Rechte an Max Payne zurückzuholen. weil die liegen ja noch bei Take-Two, glaube ich. Ja, ja, und Take-Two ist wohl geneigt, die abzugeben, aber will wohl zu viel Geld im Moment noch.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Aber ich glaube, wenn man Sam Lake so ein bisschen beobachtet und hört, wie er auf seine Sachen abgeht, der will das unbedingt wieder haben.
Ja.
Weiß man, wie gut sie daran verdient haben? Also
an was?
Wie es sozusagen mit den DLCs geht, also, und Alan Wake.
Also Alan,
so steht das Studio stabil da? Also nicht, dass wir Remedy nicht mehr sehen oder so.
Ich glaube, die sind stabil genug. Die sind nicht in den schwarzen Zahlen, wie Christian schon gesagt hat. Was zum einen halt auch daran lag, dass sie, rein was die Verkaufszahlen angeht, die sind nicht besonders gut, weil sie Alan Wake 2 exklusiv am PC über Epic Games Launcher verkauft haben. Speziell die PC-Verkaufszahlen sind also nach dem, was man hört, wohl richtig scheiße eigentlich, ja, weil es halt nicht auf Steam gibt. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass es denen schlecht geht. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass Epic sich diese Exklusivität teuer erkauft hat.
Ja.
Das heißt also, ich glaube, er hat es auch irgendwann in einem Interview gesagt, dass Remedy gut genug dasteht, dass sie tatsächlich auch überlegen können, welche Rechte sie zurückkaufen, hier Alan Wake, Max Payne und sowas. Ne? Ja.
Aber ich würde sagen, mit diesem Review hättest du jetzt noch mal ein Bierchen verdient, wenn du noch eins verträgst, so ein Feierabendbier.
Hallo, Alter, ich muss morgen arbeiten, hör mal. Ich
kann ja, eben drum.
Wir sind hier noch nicht auf unserem Offside, vor dem du dich wieder drückst.
Ich weiß. Mit ordentlich Ingwer-Shots, ja.
Ja, ich habe tatsächlich noch. Es ist jetzt gut. Sonst wird das ganz.
Ja, wunderbar. Also auch hier Empfehlung, wie gesagt.
Ja, absolut.
Unbedingt. Am besten gleich die Deluxe Edition kaufen von Alan Wake 2, dann kriegt man die DLCs dazu.
Und ich muss ja auch sagen, ich habe es ja am PC tatsächlich nochmal gekauft, ne?
Ja, schön, Mai, verstehe ich auch. Ich habe just in dem Moment Quantum Break auf Steam gekauft, weil auch relativ gut Steam Deck kompatibel ist und im Summer Sale gerade für 10 € da zu haben ist.
Ich finde, es ist ein Spiel, das du auch jederzeit spielen kannst. Ich habe mir auch neulich überlegt, ob ich es nicht nochmal spielen will, aber mein Backlog ist schon so groß.
Also ich kann mich erinnern, dass ich es auf der Xbox mal zumindest angefangen habe und ich fand es ganz cool, aber es war mir dann doch zu shooterig und so.
Es ist recht shooterig.
Ich hatte natürlich aber halt, ich habe mir jetzt gerade eben auf der Steam-Seite beim Trailer halt gesehen, ja klar, es erkennt man sofort, dass das der Schauspieler ist, aber ich hatte den halt echt nicht mehr im Kopf, wie ich Alan Wake 2 gespielt habe.
Doppeleffekt, ich mag den recht gerne,
muss ich sagen. Ja, der ist super, ja.
Ja, das ist so.
Ich finde auch den Sheriff in Alan Wake 2, ey, geilster Charakter, also nach Mr. Door, glaube ich fast, aber.
Ja. Nee, also der hat ja hier auch in X-Men hat er ja Iceman gespielt. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das. Er hat ja einen Zwillingsbruder, der Sean Ashmore, glaube ich.
Ah, okay.
Also ich muss da mal ganz kurz gucken, aber ich glaube, der hat einen Zwillingsbruder. Oder zumindest einen Bruder, der ihm sehr ähnlich sieht.
Okay.
Was ein bisschen zu Verwechslungen führt. Aber ja, ich mag den total gerne. Also
auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Aaron Ashmore ist sein Zwillingsbruder.
Okay.
Ja, das heißt, ich muss jetzt wieder mal den Einstieg in Alan Wake bekommen und reinfinden. Was mich ein bisschen genervt hat, ist nach wie vor dieses Karten, Quadraten, Wires. Ich kam mit dem Interface noch immer nicht klar. Ich mochte diesen Raum.
Ach so,
ja, ja, aber manchmal war es echt irgendwie so, ich habe es doch platziert. Ach nee, jetzt muss ich die Karte vor die Karte setzen. Also
das war so ein bisschen
das Spiel mit mir gespielt und das hat mich so aus dem Flow gerissen. Aber
ja, Christian,
ja, vielleicht muss ich mir nochmal drauf einlassen.
Ja, ich war nicht so überzeugt von dem Raum. Ich fand den am Anfang super und auch, aber das war mir dann zu viel Entschleunigung
vom Haus. Ja, ich musste die Karten legen.
Ich musste dann auch bei diesen Fotos aufhängen, war ganz viel Trial and Error bei mir, weil ich es halt echt nicht gerafft habe. Und das war dann so, es war so hier Deus Ex Machina mäßig, habe ich ja damals schon gesagt.
Ja.
So, wo du dich manchmal so drüber beschwerst, dann so, oh, da ist ja das, da muss ich dahin, war das halt auch so. Auf einmal hat sie hellseherische Fähigkeiten und weiß, was sie als nächstes machen muss. Das fand ich so ein bisschen konstruiert. Aber mei, nicht genug, um dass ich jetzt da nochmal anfangen muss oder dass ich da irgendwie meint, dass jemand meint, das ist negativ gemeint von mir. Fand das schon okay.
Ja, also wie gesagt, ich sag mal so, mich hat der Raum jetzt nicht gestört, wie dich, das hat man ja schon mal das Thema, war auch so ein Teil, wo ich sage, okay, den hätte ich jetzt nicht 100% gebraucht, aber ich fand ihn auch nicht so schlecht, weil das hat schon ein bisschen gepasst.
Ja, ganz genau.
Weil es war, du hast gemerkt, es war auch mit Liebe gemacht, die haben mitgedacht und die Stories, die sie dir im Raum erzählt haben, waren alle schön vertont und ab und zu kam mal sowas rein, was so ein bisschen aufgelockert hat, ja, gerade später dann. Mhm. Und also, wie gesagt, es passt schon. Und jetzt, ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn dieses Jahr noch Max Payne kommt, das Remake, weil das waren ja so meine All-Time-Favorite-Games, Max Payne 1 und 2.
Da bin ich auch sehr gespannt
drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ich in diesen Flow wieder so rein kann. Also ich habe Max Payne geliebt und diese ganzen psychischen Wahnsinnssachen da und mit schreiendem Baby im Hintergrund und alles Mögliche und die Albträume, die man da hat, wenn man da so unter Drogen war. Ich weiß ja. Aber nicht, ob das heute noch so wirkt, ja.
Na, ich glaube schon. Aber der Punkt beim Max Payne war auch, das war auch, was du vielleicht bei ganz vielen Remedy-Games so ein bisschen sagen kannst. Das Gameplay ist relativ zeitlos, teilweise fast belanglos. Mhm. Was das Spiel ausmacht, ist einfach die wahnsinnig gute Story und wie sie erzählt ist.
Ja.
Und das fand ich ja bei Max Payne 2 fast nochmal eine Nummer krasser als bei Max Payne 1. Max Payne 1 hatte natürlich diese geilen Comic-Panels, die waren ja epic, die sie ja nur gemacht haben, weil sie die Kohle nicht hatten, wirklich Filmszenen zu drehen. Haben sie halt Fotos gemacht. Und diese Comic-Panels draus quasi mit dem Comic-Renderer von Photoshop abgeleitet. Mhm. Aber hatte natürlich einen sehr eigenen Charme. Aber so storymäßig auch Max Payne 2 war einfach so unheimlich gut erzählt.
Ja.
Es war einfach so eine mit Mona Sachs und diese ganze Story. Das war einfach so gut erzählt. Und ich finde auch immer noch, jetzt gerade, weil ich sehr ein bisschen Replay noch ab und zu mal, das Dreier ist besser als sein Ruf.
Ja, das mag sein, aber mich hat es damals nicht überzeugt. Also da war mal die Charakterzeichnung von Max, das war mir zu drüber. Und vielleicht, ich hab's ja auch immer wieder vor, mir nochmal
reinzuziehen. Ja. Ich kann es verstehen, aber ich finde, es hat gepasst. Also wenn du es dir jetzt nochmal anschaust, ich finde, das Storytelling und die Story an sich ist tatsächlich immer noch den meisten Spielen von heute um Längen überlegen.
Ja.
Also, ich meine, die Möglichkeit zu sagen, ich mag jetzt die Story nicht, hast du natürlich immer, weil das ist ja dann wirklich dein Geschmack. Ja.
Genau.
Aber
Ich fand die Story, ich meine, dass er da so abgehalftert ist, das fand ich schon okay. Hier in diesem abgehalfterten Bodyguard oder was er ist, das Sicherheitsdienstleister halt. Aber die Charakterzeichnung von ihm fand ich halt so ein bisschen drüber. Aber vielleicht hat es mich noch auf den falschen Fuß erwischt. Das Action-Gameplay und so war schon ganz geil, war so typisch Max Payne einigermaßen.
Ja, auch. Ja. Das Action-Gameplay war richtig gut, also fand ich.
Ja.
Ja. Ja, also war auf jeden Fall Pax, also ne, halte ich ran.
Fips noch seinen Remedy-Fanboy-Section
bekommen. Yeah, mir geht's gut.
Umso besser.
Ja, umso besser, wenn ich nicht der Einzige bin, der es gut findet. Ne?
Also ich plane mal Alan Wake ein, wenn es wieder kühler ist. Da brauche ich die Zeit dafür. Ja, wenn es so warm ist, da.
Angefixt gewesen, gell, vom
ja, ja, aber dann hier das Tarotkartenlegen, das hat mich dann irgendwie rausgebracht. Und ich darf es ja gar nicht so laut sagen. Ich habe mich da oft verlaufen, obwohl es so viele Tipps gibt. Gehen Sie in diese Richtung hin. Und ich dachte, ich hätte echt alles abgegrast und ich wusste dann nicht mehr weiter. Also vielleicht muss ich nochmal Onkel YouTube fragen, wie es jetzt weitergeht, ja. Also ich dachte, ich hätte alles aufgesammelt, aber irgendwie, ja, bin ich nicht weitergekommen. Muss ich nochmal schauen.
Okay.
Ja.
Ja. Und ist der Peter schon eingeschlafen oder ist der?
Den müssen wir dazu holen wieder.
Den müssen wir
dann machen wir jetzt wieder den Sack zu.
Ja.
Genau, liebe Leute, schön war es mal wieder mit euch.
Ja, immer. Immer. Bald, wir haben bald Offside, Christian.
Wir haben bald Offside und das wird sehr schön.
Und ich hoffe, das Wetter spielt mit.
Ja, das wird schon. Und wenn nicht, dann halt nicht.
Hallo Peter. Habt ihr euch schon verabschiedet?
Nein,
nee, noch nicht. Nee, wir
haben was? Gewartet, ja. Okay, dann bin ich jetzt, dann verabschiede ich mich zweimal. Also ihr seid durch mit eurem Spoiler-Part.
Ja, wir haben so gespoilert, dass alles zu spät ist.
Der Tax hat euch gut hinmoderiert, tippe ich mal. Der hat da
ja, Arbeit geleistet. Also, es ist so gut, dass ich sagen würde, ich muss halt Alan Wake durchspielen. Aber da muss ich nochmal starten, ja. Also ja, ich muss wieder reinkommen, ja.
Du kennst auch den Christian und mich und jetzt kannst du dir überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Tax wirklich zu Wort gekommen ist.
Ja, ja, das stimmt. Aber ihr habt den Tax so weit gebracht, dass er Bock auf den DLC hat, kann das sein?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, ihr fandet, das könnt ihr ja schon sagen, ihr fandet den DLC ganz gut.
Ja, das ja. kann man so formulieren.
Definitiv. Schön. Eine No-Brainer-Empfehlung.
Ja, geil. Ja, ich hoffe mal, dass alle jetzt heute auch den Cast gut fanden. Besonders wir sind, glaube ich, ganz knapp unter den 2 Stunden gelandet. Wenn ich jetzt nicht das noch länger rausziehe, dann schaffen wir das sogar. Ja, war knackig und trotzdem viel untergebracht. Feine Geschichte. Ja, und es ist hier richtig warm und ich muss jetzt auch direkt mal hier dann ordentlich durchlüften.
Ja, dann ziehen wir eine Hose an.
Genau. In diesem Sinne, durchlüften. Wir lüften jetzt auch mal unser Hirn durch die nächsten Wochen wieder. Wir haben ja dann auch unser Offside, habt ihr ja vielleicht schon, habe ich glaube ich so halb mitbekommen, oder?
Wir haben vielleicht drüber gesprochen.
Ja, genau, dass wir da dann wieder uns auch persönlich treffen. Da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Story. Und danach wird es wieder einen Cast geben. Ende Juli. Und bis dahin eine schöne Zeit. Hoffentlich einen stabilen Sommer. Und danke fürs Hören.
Viel Spaß euch. Ciao.
Spaten. Tschüss.